Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu Couchgeflüster. Wir sind und Leonie. Ja, du hast mich so überrascht mit dem Anpointen. Ich war noch am Aufregen über die Menschheit und dann, bup, bup, wir nehmen jetzt hier auf. Leonie, sei fröhlich. Oh boah, ich bin so satt. Nein, es ist ganz schrecklich, ich weiß nicht, was los ist. Jedes Mal, wenn wir einen Podcast aufnehmen, habe ich meinen Tagesplan nicht unter Kontrolle, sodass ich erst wirklich davor, wenn wir hier sind, esse.
Das ist schlimm, oder? Aber es ist wahrscheinlich auch, weil wir über Sex reden und du hast gesagt, das macht dich hungrig. Vielleicht denkst du im Kopf, wir reden wieder über Sex.
Nom.
Weil wir ja halt eher peripher über Sex reden.
Wir reden eigentlich gar nicht über Sex im Prinzip.
Wir reden heute über...
Gott, heute bin ich viel zu überdreht für das Thema eigentlich. Ich war gerade im Yoga, deswegen.
Du solltest ja voll entspannt sein.
Ja, aber manchmal hast du so Energieflows. Genau. Und ich glaube, das... Ach.
Perfekte Stimmung für unser Thema.
Ja, du musst es verraten.
Wir reden heute über Borderline.
Supi, psychische Krankheit, yeah!
Yeah.
Ah, ja.
Ja, du schreibst ja relativ viel auf Instagram drüber, du bist ja da sehr offen.
Jo.
Manche anderen wäre das ja wahrscheinlich eher unangenehm.
Yep.
Wann hast du entschlossen? Ich fange jetzt einfach gleich an, okay?
Ja, du. Man muss ja, Doktor, ja. Nein, ich habe in Wahrheit keinen Doktor, also bitte keine medizinischen Fragen an mich.
Das ist eingeblendet.
Nein, aber.
Wann hast du gemerkt, dass du das hast?
Boah. Schwierige Frage. Ich glaube, ich habe schon ziemlich früh gewusst, dass irgendwas anders ist.
Mhm. So von meinem. Im Vergleich oder wie?
Ja, aber ich glaube, als Teenager fühlt man sich generell immer anders als die anderen.
Ja.
Und deswegen habe ich das jetzt nicht so ernst genommen. Aber nachdem das halt dann so Sachen gab wie selbstverletzendes Verhalten und ja, so, ich weiß nicht, meine, so wie Teenager ja sind ja auch borderline auf, dieses Impulsive und wütend und bla. Bei mir war das alles nochmal intensiver. Also,
okay.
Alles ein bisschen krasser. Sehr viele Suizidgedanken und ja, und dann hat sich das irgendwie, kam das halt heraus, wie ich meine Mom sozusagen, ja, da drauf gekommen ist und die hat mich dann halt in zu einer Therapeutin, also zu einer Psychologin gebracht. Die hat mir dann eine Diagnose darf man unter 18 ja nicht wirklich stellen. Da war ich, glaube ich, so 16, 17. 17 war ich. Ja, ich glaube, ich muss 17, ja, in dem Zeitraum. Und das war dann so, dass, ja, so unter 18 darfst du nicht wirklich sagen, dass es diese Krankheit, sondern du sagst eine Tendenz zu. Und sie hat gesagt, so eine Tendenz zu einer Borderline-Persönlichkeitsstörung. Und ich konnte damals super wenig damit anfangen, weil, ich meine, man erkennt die Klischees. Für alle, die nicht wissen, was Borderline ist, Borderline ist eine Persönlichkeitsstörung, die sich für 9 Symptome muss man 5 haben. Darunter sind eben impulsives Verhalten, selbstzerstörerisches Verhalten. Es können auch Essstörungen dazugehören. Es gibt halt ganz viele Nebenerkrankungen, zum Beispiel Alkoholsucht, Drogensucht etc. Und deswegen sehen oft Leute nicht, dass die, oder kennen viele Ärzte auch nicht, dass dies ein Borderline ist, weil sie sich halt zum Beispiel auf eine andere Sucht konzentrieren. Auch Kaufsucht fällt daran. Exzessives Einkaufen etc. Entschuldige. Und dann hat sich das halt damals, habe ich das halt gehört, dann war ich halt bei dieser Therapeutin und das hat man aber überhaupt nicht, dass ich war halt Teenager. Ganz ehrlich, wäre ich ja Teenager, will da unbedingt bei der sitzen und ihre seine Seele eröffnen. Was ich glaube, was ein ziemlich, ja, weil halt auch damals nicht so das Verständnis da war, wie es jetzt vielleicht mehr da ist.
Durch diese Mental Health
Awareness. Ja, weil für mich hatte das halt überhaupt keinen Sinn gemacht. Und jetzt im Nachhinein macht es halt definitiv mehr Sinn. Ich habe nämlich erfahren, dass umso früher man das eigentlich dagegen ankämpft und sozusagen dagegen aufarbeitet und versucht, das zu klären, umso eher ist es so, dass es halt nicht wirklich ausbrechen kann. So wie bei allem, so wie bei Krebs. Wenn du den ersten Tumor erkennst und dann da behandelst und nicht auf, ja, 1000 Metastasen wartest, dann, ja, ist es auf jeden Fall in dem Sinne, wäre es gescheiter gewesen, das eigentlich durchzuziehen. Aber it is how it is. Mein Leben ging weiter und eigentlich habe ich dann erst so mit 26, 27 wieder ernsthaft Therapie gemacht. Da dazwischen war ja Chaos. Wildes Chaos, aber ja.
Das Borderline walten lassen.
Ja, lassen wir mal den Sturm, das Lenkrad des Lebens übernehmen. Ja, aber es war halt echt so. Ich überlege gerade zurückblickend, wenn man halt weiß, was Borderline ist, ist es halt, macht es halt so viel Sinn. Also ich bin ja nach Berlin gegangen, weil mich mein damaliges Gespusi nicht umarmen wollte. Also ich meine, welcher Mensch bucht einen Flug? Ich meine, ich war sturzbesoffen auch noch, aber ich habe einfach einen Flug gebucht, so, der wollte mich nicht umarmen. Okay, passt. Ich habe mein Handy gegen meine beste Freundin geworfen und am Boden. Ja, die war nicht supportive in dieser Sekunde. Also eigentlich war sie voll supportive. Ich habe das halt nicht gesehen in meiner Wahn. Dann bin ich dort abmarschiert und bin halt heim, habe diesen Flug gebucht und bin aufgewacht. Und am nächsten Tag habe ich beschlossen, okay, entweder ist es ein One-Way-Ticket oder ich bleibe dort nur 2 Wochen und fahre irgendwann mal zurück. Und dann habe ich beschlossen, ich bleibe dort.
Und wieso hast du dann mit der Therapie erst wieder mit 26, 27 angefangen? Also wie bist du wieder drauf gekommen, dass du dir dem Thema jetzt stellen möchtest?
Weil meine Eskapaden immer härter geworden sind und Ärger und ich irgendwann mal auf dem Fensterbrett bei meinem ich will nicht sagen, welcher Ex es war, Freund gestanden bin, der mich runtergezahlt hat.
Okay, also so ein Schlüsselerlebnis
ja.
Dann eigentlich auch.
Ja, und halt auch alle halt gesagt haben, boah, es geht halt nicht mehr. Mhm. Also es war so zu exzessives Leben.
Krass.
Ja.
Ich glaube, man unterschätzt es dann auch, weil du hast das ja teilweise auch auf Instagram geteilt, weil viele denken sie dann, hey, die macht viel Wortparty und so.
Ja.
Aber man unterschätzt das echt oft, dass das eigentlich auch so ein Hilfeschrei nach außen fast ist.
Ja, also das muss man schon sagen. Also es ist halt echt, also wenn ich jetzt so vergleiche, jetzt so damals, ich glaube, wenn ich damals schon mehr Hilfe bekommen hätte, hätte ich auch mehr diese Ruhe gehabt, das halt nicht dauernd feiern gehen zu müssen. Es war halt ein ständiges, ich konnte mich null mit mir auseinandersetzen. Mhm. Ich habe halt dadurch, dass man halt als Influencer-Blogger halt schon die Chance hat, sehr schnell zu gratis Alkohol zu kommen, war da schon eine Tendenz, wo ich sage, die hat halt Suchterscheinungen schon gehabt. Bei mir ist es halt, wie ich schon am Anfang gerade gesagt habe, so Borderline hat halt, ist eine Krankheit und diese ganzen Nebenkrankheiten können natürlich sich in Süchte entwickeln, die dann auch ein Problem darstellen. Aber bei mir war es immer so, dass es eigentlich Borderline die Krankheit war und alles andere nur so
Symptome.
Ja, und die aber auch sofort wieder weggehen. Sobald diese Krankheit so runterfährt. Mhm. Deswegen, es gibt auch bei mir so, wenn ich was trinke, bin ich halt voll jetzt schon so aware davon, dass ich halt genau darauf achte, okay, wie ist gerade meine Grundstimmung? Mhm. Zum Beispiel wie heute, ist die super gut? Fühle ich mich gelassen? Sind keine Nebenfaktoren, die mich stören? Mhm. Und dann achte ich halt auch jetzt momentan, also momentan trinke ich eigentlich gar nichts wegen Yoga. Nächste Sucht entwickelt. Maybe hüpfe ich einfach nur von Sucht zu Sucht, nein. Aber jetzt momentan, also wirklich wenig, aber wenn ich dann trinke, halt auch genau mit Bedacht, wie viel. Und das kann auch mal ein bisschen mehr sein oder mit einer Freundin jeder eine halbe Flasche Wein und das ist auch in Ordnung. Aber das Ding ist, das Ende fällt mir nicht schwer. Und das war es echt so, wie ich war ein Fass ohne Boden. Also, ja, das war schon echt, eigentlich echt arg.
Würdest du sagen, dass das beruflich irgendwie Konsequenzen mal gehabt hat für dich?
Ja, und ich würde eher sagen, dass mein Outing Konsequenzen gehabt hat dann. Also wie ich habe das ja dann mit 27, ich weiß gerade gar nicht mehr. Sind es 3 oder 2 Jahre her? Müsste ich nachschauen. Ich habe dann damals das mit einem Blogpost veröffentlicht. Und das hat auf jeden Fall Konsequenzen gehabt, weil keine Firma wollte mit psychischen Erkrankungen zu tun haben. Es gab im Prinzip nur einen einzigen Kunden, bei dem das eigentlich in Ordnung war. Wo ich es mir eigentlich nicht gedacht habe, weil es so nach so von Dings, dass es eher ein konservatives Firma ist, also eine sehr große Firma, also ein Konzern. Aber die waren eigentlich voll supportive auch. Und die anderen sind alle abgesprungen. Was jetzt auch nicht, wo ich mir denke, vielleicht besser. Aber jetzt finde ich es halt lustig, wo viele Firmen, die halt damals abgesprungen sind, jetzt wieder daherkommen und sagen, ja, wir wollen jetzt was über Selbstliebe machen. Und ich mir gedacht so, fickt euch. Ihr seid solche Hurenskinder. Entschuldigung, ich darf nicht fluchen, oder?
Das ist auch das, damals mit der Zeitgeist geworden, aber nicht so angesehen, anerkannt war, wie es heute ist, dass man Diversity lebt und nicht sie nur auf die Fahnen schreibt.
Ja, obwohl ich nach wie vor glaube, dass die meisten Firmen, und das ist, weil ich halt einen großen Insight habe, ich glaube, dass die ganz viele Firmen dann nur danach leben, weil es gerade in ist. Und wenn nächstes Monat das nicht mehr so in sein würde, dann würden sie es nicht mehr leben. Also das merke ich halt schon, weil es halt oft halt Anfragen kommen, wo ich mir denke, so, ihr habt halt nichts mit Selbstliebe zu tun. Es ist einfach nur ein Konsumgut. Bitte dreht es nicht komplett am Rad. Und
dann die Firmen auch gesagt, Leonie, wir können dann immer mit dir zusammenarbeiten wegen dem.
Ja, also eigentlich habe ich es immer hinterrucks erfahren. Also ich habe es teilweise über halt, weißt du, weil ich bin halt gut vernetzt und das sind halt oft Freundinnen von mir, die in diesen PR-Marketing-Firmen sitzen und, oder halt Bekannte, gute Bekannte, weil man kennt sich halt übers Arbeiten und die haben halt gesagt, so du, Leonie, es tut mir voll leid, der Kunde ist jetzt abgesprungen und ich habe dann halt gefragt, ja wieso, naja, ich darf es jetzt eigentlich offiziell nicht sagen, aber, und dann war das so und ich war echt so, bam. Also da war, das Ding ist, weil du gefragt hast, ob Borderline mein Arbeitsleben beeinflusst hat, ja, natürlich. Ich hätte mich nie so selbstständig, glaube ich, ich wäre nie selbstständig geworden, wenn ich nicht auch diese Tendenz dazu hätte, weil ich brauche dieses Flexibelsein. Ich schaffe keinen 9-to-5-Job. Ich habe das gehabt und ich merke halt, wie meine Psyche darunter leidet, wenn ich mir nicht Auszeiten nehmen kann. Das war viel krasser, wie ich zum Beispiel bei der Vogue Netherlands gearbeitet habe. Und diese 70, 80 Arbeitsstunden pro Woche, da war ich psychisch total fertig. Ich meine, abgesehen davon, dass viel zu viel Arbeit war. Aber das schaffe ich halt einfach nicht. Also ich schaffe es manchmal nicht aus dem Bett und ich muss mir das sehr gut einteilen können. Deswegen habe ich eher die Selbstständigkeit auch bevorzugt. Natürlich gab es dann so Sachen wie, dass ich teilweise halt, weil ich weiß nicht, ich glaube Charlotte Roche hat das in ihrem Podcast mal gesagt, dass sie halt getrunken hat, um endlich auch mal eine Pause machen zu können. Und das habe ich auch gehabt oft, dass ich echt gemerkt habe, umso mehr Stress ich hatte, dass ich echt nur noch mehr so einen Tag Auszeit nehmen konnte, weil ich so ein...
Dass man sich selber ausschaltet quasi.
Ja, ja, und das habe ich aber jetzt halt gelernt, dass ich halt mit, muss ich ehrlich sagen, auch das, die Therapie allein war es nicht, das war sehr stark auch das Yoga. Dieses sich mehr fühlen und sich in sich hineinfühlen, wann ist jetzt aus und wann mache ich jetzt Pause? Das habe ich zum Beispiel heute auch ganz bewusst gesagt, okay, bevor ich bin halt eine Stunde Zeit und normalerweise bin ich jemand, ich mache noch die Mails, ich mache noch das Posting, und dann habe ich gesagt, nein, du hast eh heute am Abend den Podcast vor, du arbeitest heute eh genug, du nimmst jetzt die Stunde mal für dich. Und habe halt dann noch einfach vor dem Yoga mich halt nochmal hingesetzt, habe halt einfach Siedler von Katan gespielt, aber das ist halt so, wo ich halt runterkomme und habe mir ein bisschen meine Serie angeschaut und war dann einfach, und das habe ich früher nicht geschafft. Also zwar teilweise habe ich mich dann rausgenockt so und ja, den größten Input von der Krankheit hatte eigentlich, wie ich es öffentlich gemacht habe, dass Firmen nicht mit mir arbeiten wollen. Aber das ist mir, jetzt ist es mir wurscht, früher war es halt ein finanzielles Mega-Risiko. Also es war damals ein Mega-Risiko, das zu machen. Es hat sich dann halt Gott sei Dank so entwickelt, dass ich das Glück hatte. Und dass es dann eh wieder sich eingependelt hat oder halt wieder besser wurde. Aber jetzt ist es halt teilweise so, wo ich mir denke, so klar, viele Firmen wollen nicht mit mir kooperieren, weil zum Beispiel, es ist nach wie vor so, dass Alkohol und psychische Erkrankungen sich nicht so gut kombinieren lassen oder viele halt davor zurückschauen, obwohl ich finde eigentlich, dass halt ich am ehesten noch von wirklich darüber reden kann, was heißt das bewusst Alkohol zu konsumieren und wie, dass man es halt eben nicht dieses, ja, ich weiß halt genau, was das... Genau, und deswegen kann ich da gut drüber reden, obwohl ich natürlich momentan super gerne alkoholfreie Versionen teste. Ich bin auf der Suche nach einem alkoholfreien Gin noch. Der schmeckt, also falls jemand einen Tipp hat, kann er mir das dann schreiben. Weil ich finde das halt, ich bin momentan echt so, ja, wieso, warum nicht probieren? Warum nicht mal was anderes ausprobieren? Man muss nicht immer...
Ich finde, mit Yoga lernt man das wirklich sehr gut, dass man auf den Körper hört, wenn der sagt, es reicht jetzt, es ist genug. Also ob das jetzt Essen ist, ob das jetzt Feiern ist, ob das jetzt zu wenig Schlaf ist oder zu viel Action oder zu viel Stress.
Voll. Also Yoga hat mir echt geholfen. Aber ich glaube, das ist auch der Grund, glaube ich, warum ich meine Yogalehrerausbildung eigentlich mache. Dass ich eigentlich Leuten mit Krankheiten, also psychischen Krankheiten auch da was zeigen möchte oder halt generell auch mehr, also ich möchte mich ja dann irgendwann mal eher auf Frauen mehr spezialisieren, weil dieses sich als Frau auch fühlen und seine Weiblichkeit leben ist so wichtig. Und ich habe meine Weiblichkeit extremst lange eigentlich hinter einer sehr männlichen Fassade auch versteckt.
Würdest du sagen, dass es eine gute Therapieempfehlung wäre, zum Beispiel sich auch so Yoga zu widmen? Oder ja. Was sind so generelle Therapieempfehlungen?
Meine Therapieempfehlung, boah. Aber das ist halt sehr schwierig, weil ich finde, da muss jeder für sich eigentlich schon mal finden, was zu ihm passt. Ich zum Beispiel lehne Medikamente ab. Das ist aber nicht in jedem Fall ratsam, weil ich hatte halt nie so Hardcore-Depressionen. Also ich hatte schon Depressionen, aber es war jetzt nie so heftig, dass es nicht anders ging. Und für mich war halt immer eine klare Psyche ohne Einfluss von Medikamenten sehr wichtig, damit ich mich auch wieder lerne zu spüren. Aber es gibt einfach Fälle, wo es wichtig ist, dass Medikamente genommen werden. Also ich sage nicht, dass es ist nur nicht für mich. Und da muss ich sagen, also es ist Gesprächstherapie, aber keine klassische, ich rede und der Therapeut hört dazu, sondern so eine, wo ein Dialog mehr stattfindet. Also ich brauche auch, dass man mir Grenzen aufzeigt. Und das findet halt, also halt so vorzeigt, was ich getan habe oder wo sich Dinge wiederholen. Also das muss sehr, es ist eher mehr ein Dialog, den ich brauche.
Das ist ja sicher vom Therapeuten her auch sehr unterschiedlich, oder der eine macht mehr das und der
ja, also ich bin zurzeit bei einer klinischen Psychologin, die eben auch in einem Jugendzentrum arbeitet. Und Jugendliche und Borderliner haben ja relativ viel gemeinsam, deswegen funktioniert das, glaube ich, ganz, ganz gut. Die kennt sie mich schon. Ist auch die längste Therapie. Also die längste Therapie, also wo ich am längsten schon bin, ist bei ihr.
Machst du das jetzt, also vor allem mit der Corona-Krise ist es ja nicht so einfach gewesen, zu Therapien zu gehen, hast du doch gesagt.
Zoom.
Hast du Zoom gemacht?
Ja.
Hast du pausiert?
Nein. Ich habe es danach pausiert, weil ich mich danach sehr stabil gefühlt habe. Ich merke nur, gerade jetzt bin ich wieder in der Phase, wo das wieder kommt, seit circa 2 Wochen. Mhm. Und da habe ich jetzt schon wieder angefragt, dass wir es wieder machen, weil ich habe jetzt, glaube ich, so 2 Monate Pause gemacht oder 3. Und habe halt sehr viel Yoga und Sport gemacht. Also ich muss sagen, Yoga ist das eine, weil man sich halt sehr viel fühlt, und Sport ist das andere, weil du halt sehr, also ich mache halt das Pilates, weil du sehr körperlich bist und sehr viel aus, also du schüttest einfach Glückshormone aus, und das ist halt, hält meinen Spiegel immer so nach oben, also weil der bei mir halt krass nach unten fallen kann auch.
Was triggert die denn da sonst noch so? Was sind so Dinge, wo es halt wirklich um geht? Das sind so Episoden eigentlich, oder ist das wirklich von Tag zu Tag?
Also es ist an einem Tag teilweise, wenn es ganz stark ist, es ist an einem Tag 5 bis 10 Gefühlsebenen hintereinander in der Stunde. Von todunglücklich bis hyperaktiv, bis total wütend, traurig, dann wieder das. Es ist so Euphorie, totes, betrübt, und dann, das ist halt, also das, was zum Beispiel der Unterschied zu der bipolaren Störung ist, ist, die bipolare Störung ist Episoden, also so und so viele Wochen, teilweise können das sogar Monate sein, habe ich mal gehört, dass glücklich, und also manisch, dann depressiv, und so, es gibt halt diese Phasen, dann so ein bisschen Normalzustände, so diese neutralen Zustände dazwischen. Und bei mir ist es halt jeder Tag so. Und aber das Ding ist halt, dass ich diese neutralen Tage verlängern konnte, oder diese neutralen, dieses Normalsein verlängern konnte. Es gibt die Theorie dazu, dass es mit dem Alter besser wird. Das glaube ich tendenziell ja, weil die Hormone sich ja auch einpendeln. Ich glaube aber auch, dass es daher ist, dass ich zum Beispiel bei mir, ja, einerseits die Hormone pendeln sich ein, zum anderen, ich mache jetzt halt das schon echt viel damit. Also ich beschäftige mich ja jeden Tag mit mir selbst. Ich glaube, dass du da extreme Fortschritte machen kannst innerhalb von 3 Jahren. Also 3 Jahren bin ich jetzt regelmäßig in Therapie, 3 Jahre mache ich regelmäßig Sport und Yoga und Co. Und das ist halt schon, die 3 Jahre intensiv an mir arbeiten, bringt schon sehr viel. Ich glaube, das Schlimmste, was man machen kann, ist sich davor verstecken. Und ich höre auch von allen Leuten, die mir halt schreiben wegen Borderline, oder sagen wir besser so, die Betroffenen, also nicht die Betroffenen, sondern die Angehörigen von den Betroffenen, die mir schreiben, diejenigen, die sich nicht helfen lassen, da ist das größte Chaos. Und das war ja bei mir auch. Schlimmste Zeit ist immer, wo ich mir nicht helfen habe lassen. Weil dann ist so Eskalation. Und Trigger sind Beziehungen.
Echt?
Also bei mir sind es nur Beziehungen eigentlich. Also Beziehungen, aber halt auch generell zu Menschen. Menschen sind also mein Trigger. Ja, zum Beispiel, was ich habe, ich bin, also was Borderliner auch generell sehr stark haben, eine extreme Empathie. Wir übernehmen Gefühle, die gar nicht unsere sind. Deswegen ist es oft schwieriger, als das jetzt mein Gefühl ist, das Gefühl von meinem Gegenüber, weil ich bin so wie ein Spiegel. Und wenn ich dann zum Beispiel in einen Raum reinkomme und ich bin auf einer Party, kann das so alle Gefühle, manchmal wird mir das zu viel, ich war letztens, also letztens, das ist jetzt schon länger her, auf einer Demo und ich musste dann weggehen, weil mir das zu viele Emotionen waren. Okay. Weil das ist teilweise echt ein bisschen verrückt manchmal. Auf der anderen Seite ist es voll gut, weil ich voll mich reinversetzen kann in Menschen und halt irgendwie auch das so, wenn es jemandem schlecht geht und wenn ich das halt so merke, dass es diesen Menschen wirklich so tief innerlich schlecht geht, ich spüre das stark und dann kann ich viel besser helfen. Aber auf der anderen Seite überkommt mich das, also wie mein Ex-Freund verstorben ist und ich war bei dem Begräbnis. Also hätte ich da nicht meine Freundin dabei gehabt, wäre ich, glaube ich, komplett zusammengebrochen, weil ich den Schmerz der Mutter so stark empfunden habe. Es war so, als ob mein Kind gestorben wäre und das war einfach, da habe ich das erste Mal gemerkt, dass ich die Emotionen sehr stark von anderen Menschen auch übernehme. Aber es ist halt auf der einen Seite wunderschön, weil du halt auch total glücklich sein übernehmen kannst. Aber es ist halt auf der anderen Seite manchmal echt heftige Abgründe, die sich da auf den...
Mega Gefühls-Overdose einfach jeden Tag.
Ja.
Krass. Wie sind da so Ex-Partner grundsätzlich damit umgegangen?
Nicht so gut. Also ich glaube, dass die wenigsten Männer generell gut mit psychischen Sachen klarkommen. Weil mir es mir aufgefallen ist, und das ist vielleicht jetzt meine kleine Vorurteilwelt, in der ich wunderbar lebe, aufgrund von dessen, weil ich halt schon einige Männerbekanntschaften hatte. Ich finde, Männer sind oft nicht so, ich will nicht sagen erwachsen oder halt so empathisch wie Frauen. Also so dieses, ich weiß nicht, teilweise kommt es mir manchmal vor, als ob sie irgendwie ein bisschen... die viel unsicherer sind und so. Und ich glaube, dass die halt nach außen viel mehr so auf cool und lässig und in Wahrheit innerlich so unsicher ist.
Ja, dass sie einfach psychischen Themen mehr Ernsthaftigkeit beimessen. Das ist sicher auch bei Frauen, glaube ich, eher der Fall wie bei Männern, weil die sind halt so, ich glaube, das, also ich finde den schlimmsten Vorwurf, den man halt bei psychischen Erkrankungen immer macht und den man auch wirklich oft hört, sind so Sachen wie, ja, die ist halt verhuckt oder der ist halt verhuckt oder so.
Ja, yeah. That's a crazy girl.
Crazy, genau. Und yeah. Das ist, finde ich, was, das hört man von Männern durchaus öfter wie von Frauen, finde ich. Also die Frauen, die übernehmen das, aber eigentlich wissen es, also ich glaube, dass das einfach total eine Sozialisationssache ist. Du wirst von Frauen großgezogen meistens, du hast das im Kindergarten, du hast meistens Lehrerinnen.
Ja.
Da wird einfach dieses Gefühlsbetonende ist halt schon eher, wird schon in Mädchen mehr gefördert, glaube ich, wie in Burschen. Deswegen ist es ja immer, dass Männer zum Beispiel in Caring-Berufe, also Kindergärtner, Krankenpfleger, dass die weit weniger gewalttätig sind zum Beispiel. Und ich glaube, dass das einfach alles reinspült, wie man ein eigenes Empathievermögen eben schult.
Ja, voll.
Versetzen kann. Weil zum Beispiel das, was du erzählst, das ist was, das kann ich voll gut nachvollziehen, weil man hat ja solche Episoden auch manchmal bei dir, es ist halt einfach jeden Tag, das ist halt der Unterschied, bei mir ist es irgendwann aus und bei voll vielen Menschen, die uns zuhören, ist es ja auch irgendwann einfach mal wieder aus, aber es ist trotzdem, man muss ja trotzdem verstehen, was da in Leid abgeht eben. Deswegen, ich finde es voll gut, dass diese ganze Mental Health Awareness Welle irgendwann auch mal, also vor allem natürlich auch im Internet, jetzt groß geworden ist.
Voll.
Weil man kann einfach wirklich nicht Menschen ständig pauschal so abstempeln, so als, weiß ich nicht, unzuverlässig oder verrückt oder extrem oder exzessiv oder so, weil das ist halt eine Krankheit und ein Symptom.
Ja, und das ist das, was mir aufgefallen ist, dass da vielleicht aber auch, weil meine Ex-Partner mich auch geliebt haben, mein Biss auf der verstorben ist, der hat nämlich damit richtig gut umgehen können und damals war das ja noch gar nicht so. Der hat mich eigentlich auch richtig, also der, muss ich sagen, der hat eine sehr heilende Wirkung gehabt auf mich. Da wurde es halt dann irgendwann mal halt auseinandergewachsen sozusagen, aber der hat eine sehr heilende Wirkung eigentlich und war auch ein sehr, sehr stabiler Mensch. Da kommt es daher, stabiler Mensch, alles geht leichter. Ich habe aber eine Tendenz zu sehr unsicheren Männern oder halt, die nicht so in sich gefasst oft sein können.
Ja.
Und da funktioniert es halt gar nicht, weil da halt einfach wahrscheinlich auch dieser Trigger, dass die mich halt auch lieben und die das dann sehr, sehr als Angriff sehen auf sich und sehr auf sich projizieren und etc. Und das ist halt der Fehler. Du darfst halt, das ist halt so, wie wenn du jemanden, der hustet, vorwirft, dass er hustet. Das ist eine Symptomatik. Ich kann die nicht immer steuern und ich kann sie nicht kontrollieren und ich kann alles dafür tun, dass es besser wird. Aber es wird immer wieder ausbrechen, vor allem, wenn man es triggert. Und Männer haben das halt, also bei mir, meine Ex-Freunde, Chuses, whatever, haben das halt sehr stark getriggert, weil sie halt genau gewusst haben, sie wollten halt weggehen. Ja, habe mich damit alleine gelassen. Bei mir ist halt komplettes Gefühl Chaos ausgebrochen und danach war das für mich eigentlich, sobald diese Sachen reinkommen, ist es super schwierig, das auch wieder rückgängig zu machen, weil dann, also teilweise kann ich echt durchdrehen. Mhm. Also
so, wenn wir da Eifersucht geschürt hat zum Beispiel, wäre so
Trigger. Eifersucht ist kein Trigger bei mir. Aha. Also das geht. Das ist so ein, ich bin eifersüchtig dann eher, dass ich den ganzen Menschen für mich haben will. Das hat nichts mit so Geschlechtersachen zu tun. Mhm. Aber was so Triggerpunkte sind, sind zum Beispiel nicht genug Aufmerksamkeit, mich alleine lassen, nicht Teil, also wo ich mich ausgeschlossen fühle. Das ist auch das, was bei den Partys bei mir immer so war, dass wenn ich da zum Beispiel das Gefühl bekommen habe von Leuten, teilweise, also es gibt die Theorie, ist halt alles immer so ein bisschen auch Theorie, ja, weil man kann nicht immer sagen, so ist es bei Borderlinern, weil wenn von 9 Symptomatiken nur 5 zutreffen müssen, dann ist der Bandbreite. Mhm. Das ist der Facette von 1000 Möglichkeiten im Endeffekt. Und es kann ja von bis ganz stark, weniger ausgeprägt, es gibt ja alles. Mhm. Es gibt introvertierte Borderliner, es gibt extrovertierte Borderliner, es gibt alles. Wirklich, super großes Spektrum. Deswegen ist es halt auch so schwierig, da zu sagen, so ist der typische Borderliner. Mhm. Aber bei mir war es halt oft so, und das habe ich halt auch nachgelesen, theoretisch, dass ich keine neutralen Gesichter lesen kann. Mhm. Wenn mir jemand neutral begegnet, denke ich schon automatisch, der ist mit Ablehnung mir gegenüber. Okay. Und das ist total stark. Und ein Ding, was halt Borderliner gerne machen, ist manipulieren. Mhm. Und das ist zum Beispiel etwas, wo ich schon merke, dass ich das teilweise habe, dass ich so versuche, dass Situationen für mich halt, aber das ist menschlich auch irgendwo, mhm, gut ausgehen. Aber ich schaue halt auch zum Beispiel, wenn ich merke, dass ich habe das Gefühl, jemand stellt sich gegen mich, dann schaffe ich es, dass eigentlich ein ganzer Raum sich gegen den stellt. Mhm. Aber teilweise, ja, es kommt halt drauf an, manchmal funktioniert das einfach so automatisch und manchmal merke ich das und versuche mich halt zurückzunehmen. Also das mit dem Manipulieren ist gar nicht mehr so stark. Mhm. Bei mir, also Dings, weil ich halt auch nicht mehr so in so einer Party-oberflächlichen Welt bin, sondern ich habe eigentlich eher tiefere Freundschaften jetzt, sehr innige, sehr viel Austausch und da kann ich dann halt auch offener reden und ich glaube, das bringt sich da mehr, aber dieses Oberflächliche hat es halt getriggert.
Ist noch Corona für die ziemliche Umstellung gewesen, eher ins Positive dann, weil halt eben Partys und diese ganze Ablenkungsmechanismen-Kiste nicht da war?
Würde nicht sagen. Also ich war ja davor schon nicht mehr so. Also ich bin ja eigentlich schon seit 2 Jahren vielleicht nicht mehr so aktiv, was das Ganze betrifft. Halt werden dann halt sehr punktuell. Mhm. Also ich gehe gerne noch auf Festivals, ich gehe gerne auch zu Konzerten, ich gehe auch gerne noch fort zu Techno. Aber das ist halt alles sehr punktuell, spezifisch und nicht mehr so eskalierend. Teilweise hat also meine letzte Beziehung auch sehr viel mir getriggert, auch zum Positiven, also wo ich mich sehr viel mehr mit mir auseinandergesetzt habe, aber halt leider auch sehr viel Verlustängste durchlebt habe und eben auch mit der Trennung im Dezember war das echt so einer der Tiefpunkte, was auch die Krankheit betrifft, weil da ging es mir richtig, richtig scheiße. Das einzige Gute ist, dass ich in der Zeit echt gesagt habe, okay, ich trinke keinen Alkohol, mhm, und fahr weg. Also das habe ich zum Beispiel auch komplett anders gehandhabt, wie ich sonst Trennungen handhaben würde, obwohl ich mich halt in den letzten Fällen halt ich immer getrennt habe. Mhm. Und diesmal war es halt umgekehrt.
Wir haben schon öfter mal über dieses Thema geredet, dass du, als du bist, ist der Begriff ja etabliert bei uns, dass du positive Aufregung und positives Drama brauchst.
Ja.
Das Wort Drama triggert ja auch sicher einiges bei dir, oder?
Ja. Ich liebe Überraschungen. Oh, ich lieb's. Ich bin voll. Also positives Drama für mich ist eine Reise, ist ein positives Drama allein an sich. Du weißt nicht, was kommt. Du kannst jeden Tag neue Sachen entdecken. Ich bin voll der neugierige Mensch. Ich brauche ständig neuen Input. Also deswegen glaube ich, funktionieren 9-to-5-Jobs auch nicht, weil ich kann nicht jeden Tag den gleichen Ort besuchen, da würde ich durchdrehen. Also ich brauche ständig neue, aufregende Dinge, die mich niederprasseln und das ist mir super wichtig und positives Drama im Sinne von Beziehungen. Ich mag halt viel erleben. Mir ist sehr wichtig, sehr viel zu erleben. Deswegen, ich bin jetzt vielleicht nicht so die Person, die sagt, für mich fange ich an zu denken, oh Gott, wird es mir langweilig, weil wenn ich halt da auf der Couch sitze. Aber eigentlich jetzt momentan erfülle ich mir mein Leben, ist mein Leben so erfüllend am Tag, dass ich genug erlebe, dass ich halt oft in der, sagen wir mal so, in einer Paarsituation ehe dann auch die Ruhe suche und gar nicht mehr so sehr das Halligalli. Ja, aber so positives Drama, also ich liebe Überraschungen.
Das war jetzt von irgendwer von unseren Zuhörer oder Zuhörerin, der Leben hier Freude machen möchte, sie wünscht sich ein Pony.
Das ist nicht zum Reiten. Boah, das wäre so lustig.
Das wäre auch, was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer so wissen wollen.
Denn wenn ihr, also wir haben ja immer wieder auf unserem Instagram-Kanal Ankündigungen für welche Podcast-Folgen wir gerade aufnehmen. Und da machen wir immer kleine Umfragen. Meistens sind es Umfragen. Diesmal war es einfach nur eine Fragerunde, weil wir uns gedacht haben, da wir einige Fragen von euch sozusagen mit reinnehmen wollen, weil wir das bei der letzten Folge eigentlich vergessen haben. Ups. Ja, upsi. Das wäre eigentlich deine Aufgabe gewesen, ja?
Ich will jetzt einfach mal die Fragen so durchgehen. Die klingen ja alle voll spannend.
Oh Gott, ja.
So viel zu wissen.
Ja.
Wie unterschiedlich reagieren neue Bekanntschaften, Männer wie Frauen?
Ganz arg ist, dass ganz viele Frauen sagen, oh Gott, das kommt mir so bekannt vor. Ich glaube, ich habe das auch. Also ich habe ganz viele Nachrichten auch von Frauen, kriege ich von Frauen, die so sagen, Gott, wegen dir habe ich das mir, bin ich zur Therapie gegangen, habe mir dich mal mir eine Diagnose holen lassen. Ja, anscheinend habe ich das, weil die sich halt wiedererkannt haben in den Geschichten. Dieses, also impulsive etc. Gibt es ganz oft. Ich habe das Gefühl, dass Borderliner oft in Medien dargestellt werden als so nymphomanische Vamps, die mega aufregendes Leben führen und mega da sind und deswegen Männer oft das Bild haben, so boah, so Rock'n'Roll Lifestyle, so Sex, Drugs und Rock'n'Roll und keine Ahnung.
Wenn du sagst impulsiv, kann man sich dann vorstellen, so du hast zum Beispiel jetzt die Eingebung, eben irgendwo hinzufliegen oder irgendwas zu machen oder ja, ganzes Geld auszugeben.
Ja.
Das hast du dann auch gemacht. So.
Ja.
Okay. Und du weißt du nicht so, das ist irgendwie so eine Grenze für mich, da weiß ich, okay, gehe ich nicht drüber. Also ich bin jetzt mal, keine Ahnung, Shopping, okay, ich gebe jetzt mit 200 Euro aus, aber ich gebe mit 500 Euro aus.
Also wenn ich früher shoppe, also deswegen habe ich auch vor mehreren Jahren schon angefangen, einen minimalistischeren Lebensstil zu halten, weil ich teilweise, wenn ich einkaufen gegangen bin, no limit. Und das war halt, ist halt nicht gesund. Und du, ich habe halt gemerkt, also dieser Beitrag ist, glaube ich, noch älter als der Borderline-Beitrag, dass ich einfach mehr versucht habe, Glück zu kaufen. Mhm. Eine Erfüllung. Also oft ist es, ich fühle mich so leer und so leer. Einfach diese tiefe Leere und die versuche ich mit aller Kraft zu füllen. Mhm. Sei es Alkohol, sei es Shopping, sei es Beziehungen. Mhm. Dass ich das richtig so versuche, diese Leere zu füllen und so, pff, weil das ist unerträglich. Das ist die Hölle. Also ich wünsche keinem Menschen auf der Welt dieses Gefühl.
Es fühlt sich echt ein wenig ähnlich, weil ich kenne das auch irgendwie. Aber es ist, ich habe eben manchmal bei mir so das Gefühl, dass es halt manchmal wieder aufhört. Aber dass ich, also dieses Gefühl kenne ich schon sehr gut. Bei mir hängt das eher immer mit Lebensentscheidungen zusammen tatsächlich, dass ich sowas kriege. Ich habe dann schon oft so ganz, also ich bin schon gern gemütlich und habe es gern gesettelt und so. Mhm. Also du merkst es ja in meiner Beziehung eben und in meinem Freundeskreis, dass das alles schon sehr stabil ist. Aber ich habe das immer gehabt, wenn wirklich so Umzüge angestanden sind oder Wohnungswechsel oder solche Sachen.
Ja.
Das hat bei mir voll viel getriggert. Da habe ich dann auch so Sachen gemacht wie mich voll angesoffen oder so. Also
ja.
Wohnungswechsel, und dabei bin ich selber so eher die Person, die sagt, boah, ich liebe es total, irgendwie umzuziehen und nicht am Ort zu sein. Aber in Wahrheit ist bedeutet halt schon was, wenn du solche Veränderungen in deinem
Leben hast. Aber ich glaube, deswegen können so viele meinem Instagram-Kanal auch folgen, die nicht Borderliner sind, weil ich glaube, dieses Gefühl, was Borderline ist, sehr vielen Menschen mal begegnet. Mhm. Also ich glaube, dieses nicht mehr die Kontrolle auch über sich zu haben und diese Versuchung, diese Leere zu füllen, ich glaube, dass das jeden auf einen gewissen Punkt trifft. Und meine Dings ist halt, ich habe es immer so verglichen, ich bin nicht traurig, ich bin todtraurig. Also dieses, bei mir ist zum Beispiel der Verlust eines Menschen nicht nur, zum Beispiel früher haben wir, ich konnte zum Beispiel als Teenager, meine Freundin, ein gutes Beispiel, konnte meine beste Freundin, musste mich bis zu meiner Haustür begleiten, weil ich es nicht ertragen habe, dass sie mich früher verlässt. Erst wenn ich sozusagen in meiner Safe Zone wieder war, ging's. Und das ist halt nicht normal. Also das ist halt, ich konnte teilweise ich hatte solche Verlustängste.
Und
wir haben dann zum Beispiel teilweise telefoniert danach. Also die hat mich hingebracht. Wir haben danach telefoniert. Und das war alles nicht bewusst. Und das ist halt so arg, wenn ich das im Nachhinein bedenke. Für mich ist der Verlust eines Menschen, sei es eine Trennung, ist es der Tod des Menschen. Als ob für dich jedes Mal jemand stirbt. Es ist unerträglich.
Ist es dann, also Alleinsein generell ein schwierigeres Thema bei dir, würdest du sagen?
Früher ja, jetzt nicht mehr. Jetzt bin ich echt ein Genuss-Allein-Mensch.
Ey, nämlich schon auch, weil manchmal haben wir so telefoniert und das wir haben Chills davon und so, Aloha. Und gibt es mal während der Quarantäne eigentlich doch, dass du das relativ gut hinkriegst.
Ja, aber zur Quarantäne möchte ich eins sagen. Die Quarantäne-Essen hatte ich schon mal eine Phase zwischendurch, wo ich mir gedacht habe, so jetzt drehe ich durch. Aber das lag daran, dass ich 30 geworden bin, zwischendurch dann doch irgendwie mit viel Action da zu tun hatte. Aber ich fand es so lustig, weil alle Menschen in meinem Umfeld sind so voll ausgezickt und ich so, das ist Normalzustand bei mir. Das, wie Pandemie sich anfühlt, fühlt sich dauernd in meinem Kopf an. Viel Spaß. Und da war ich so, have fun with that. Und bin so ganz stolz in meiner Wohnung herumgehopst, weil ich mir gedacht habe, jetzt leiden endlich mal alle. Aber diese Nichtswissen, was los ist, diese Leere, dieses in einem Feststecken und nicht wissen, woran man ist gerade, das ist ein Dauerzustand. Deswegen, ich war prepared, ich hatte ja Therapie.
Yes, okay. Ja. Wann hast du deinen Partner oder Dates davon erzählt und wie haben sie darauf reagiert?
Ich wollte gerade sagen, seit ich es öffentlich gemacht habe, ist es ein bisschen schwieriger geworden oder wurde es damals schwieriger. Weil halt erstens jeder unseren Podcast kennt, also auf Tinder war dann sofort die erste Frage, ah, du bist doch die von Katschgeflüster. Ich höre dich immer beim Trainieren.
Ich höre dich immer beim Trainieren.
Ah ja, sie reden ja tiefer. Hallo!
Mund Couchgeflüster.
Das höre ich auch immer an. Ich höre unsere eigenen Folgen beim Trainieren, also weit ist noch nicht. So selbstverliebt bin ich noch nicht. Nee, aber das war halt echt nervig. Also da war es schon nervig und dadurch, wir wussten sie halt auch relativ schnell, dass ich die Krankheit habe. Mhm. Deswegen würde ich jetzt sagen, ist es, glaube ich, definitiv schwieriger. Mhm. Oder ja, nach der Outing-Situation. Davor, ich habe mich geoutet und danach noch eine Beziehung gehabt. Mhm. Und da habe ich es eigentlich recht schnell gesagt, weil das auch relativ schnell bemerkbar sich macht. Weil wenn ich jemanden gut finde, bin ich halt wumm. Und dann ist das meins. Und wenn das halt dann nicht funktioniert, ist das auch ganz schnell wieder vorbei. Weil ich merke, das funkt dann nicht. Und da hat es gefunkt, aber dann gab es dann tausend Dramen und ich im Chaos, wie ich halt lebe und bin. Und habe da einige blödsinnige Aktionen geliefert, weil ich teste ja auch Menschen. Also die müssen sozusagen immer wieder zurück mir zurückkommen. Ich teste die so lange. Schluss sie so lange weg, dass die halt immer schön zurückkommen.
Das klingt echt total anstrengend, muss ich sagen, was du in deinem Kopf manchmal vorgehst.
Ja. Deswegen haben wir einen Podcast, damit ich das verarbeiten kann.
Nein, ich finde das ja voll interessant. Ich finde ja gut, dass wir darüber reden, weil es ist gut, wenn wir schon die längste Zeit machen.
Ja. Jetzt haben wir die Zeit, im August.
Da ist eine Frage zu Borderline und Mutter sein. Ich weiß nicht, ob du das beantworten kannst.
Was ist die Frage?
Borderline und Mama werden / sein. Eventuell Herausforderung bei Bindung zum Kind, Erziehung.
Dadurch, dass ich ja kein Kind habe, ist es richtig schwierig, da jetzt zu sagen. Ich kann nur sagen, dass Muttersein einer der Beweggründe für mich auch war, warum ich in Therapie gehe, weil ich möchte gerne Mama sein. Und ich mag halt dann
Babyröschel
haben. Und deswegen würde ich halt meinem Kind meine Krankheit nicht antun wollen, weil ich halt das zum Beispiel auch mit meinem Hund gemerkt habe, wie manche Sachen mich, wenn sie mich sehr stressen, dass ich da diese Angespanntheit. Und das habe ich halt mit dem mein Waldi erlebt, dass ich halt, wenn der zum Beispiel nicht gefolgt habe, teilweise so mich reinsteigern konnte. Und ich meine, da habe ich dann... Ja, eben. Und deswegen habe ich mir gedacht, so okay, wenn ich aber das empfinde bei einem Kind, und da muss ich halt aufpassen, nicht, dass ich dann, weil ich lehne dann, also ich habe zum Beispiel, den Waldi kann ich jetzt leicht meiner Mom mal geben, wenn es mir zu viel wird oder so, was ich eh nicht mehr tue, weil es mir jetzt momentan ist eh alles super. Aber ich habe das schon gemerkt, wenn zum Beispiel wieder pubertiert, also pubertierender Hund ist, glaube ich, genauso.
Pubertierender Hund.
Ist genauso geisteskrank wie die pubertierende Leonie. Ja, wirklich genau gleich. Ist er abgehauen und ich hat sie nicht anleinen lassen. Ne? Das kenne ich irgendwoher. Meine Mama hat eh gesagt, es ist die Rache.
Die Rache.
Die Waldi-Rache, nein.
Ja,
aber ich habe mir dann gedacht, so für ein Kind, ich muss halt stabil sein, weil du kannst, weil du, ich meine, ich sehe das ja bei ganz vielen Menschen, die nicht stabil sind und Kinder haben.
Jo, ich glaube, da gibt es sehr, sehr viele, gell?
Ja. Stabilität ist sowieso da etwas, was den meisten Menschen in ihrer Psyche fehlt. Also das muss ich schon mal sagen, das ist mir abseits, dadurch, dass ich mich so viel mit mentaler Gesundheit beschäftige, es gibt nur ganz wenige Menschen auf der Welt, die ich kenne, wo ich sage, die haben eine stabile Persönlichkeit, die sind in sich komplett, also sich dessen bewusst, aller ihrer Sachen. Und ganz viele Menschen in meinem Umfeld sind super unsicher, tragen extremst viel Baggage mit sich mit, arbeiten das alles nicht auf, das kommt alles in gewissen Situationen heraus. Das siehst du sofort, wenn Stress an ist oder wenn irgendwas nicht gut läuft, dass die flippen, sind Flipper. Und das sind so viele Menschen. Und da, weil manche glauben immer, sie sind so cool und so, und dann kommt eine Kleinigkeit und die brechen dir zusammen.
Das ist halt echt da, vor allem in unserer Branche, einfach, wo halt Schein oft sehr Design dominiert, sag ich mal. Also auch mit, wie wirke ich nach außen und wie viele Follower habe ich und das ganze Ding.
Ja.
Wie beeinflusst eine potenziell entwickelnde oder vorhandene Partnerschaft? Borderline. Ja, wie beeinflusst, machen wir die Frage noch.
Ich würde sagen, dass Beziehungen sehr stark meine Triggerpunkte halt triggern, wie Verlustängste, verlassen werden, allein sein, weil ich auch immer so einen Lieblingsmenschen habe. Das merkt man oft bei mir, auch in Freundschaften habe ich so Freundinnen, mit denen ich plötzlich ganz viel mache und das baut dann wieder ab. Und dann ist es wieder, also es ist ja so, dann so, ich würde sagen, Lieblingsmensch. Es ist halt auch nichts Böswilliges, sondern es ist einfach so, dass ich mich so mit einem Menschen gleich so verbinde. Und das ist das Gleiche mit so Partnerschaften. Und so Partnerschaften bei mir ist halt auch oft, was ich weiß, halt auch, dass sehr viel wechselnde Partner, sehr kurz, nicht sehr lange oft, war meine ganze 20er Jahre waren eigentlich nur kurze Beziehungen. Ab dem Moment, wo ich die, also aus die erste längere, danach waren nur kurzzeitige Sachen und danach waren so 2 Jahre, 1,5 Jahresrhythmus. Und dann halt dazwischen halt dann irgendwelche Cruises oder so. Und so, das kommt halt auch daher, dass halt dieser Kick nach dem Verliebtsein und ja, es halt spielt schon eine wichtige Rolle. Also ich habe schon große Probleme, ja, diese Beziehungen langanhaltend zu halten. Vor allem, weil ich glaube, dass es für viele Partner sehr schwierig ist, sich da, ich denke, dass Menschen, die Borderliner, also Borderliner sozusagen, sich als Partner suchen, selber oft große Probleme haben. Mhm. Und die dann.
Man
oder was man zum Beispiel von seinen Eltern kennt, was man von seiner Umgebung kennt. Das ist halt oft, du bist halt oft suchst etwas, was du. Also was du in deinem sozusagen Vater, in dem Fall Mutter, nicht, also was sie in mir sehen und dann, was sie halt dann für sich rausholen können. Und ich glaube, dass da auch dieses Selbsttherapiemäßig da stattfindet und ja, meistens halt auch also eine Koexistenzverbindung anfängt zu sein, dass es halt so, zum Beispiel, ich habe das gemerkt mit meinem einen Ex-Freund, der sehr viel getrunken hat, der ist das viel stärker geworden ist in der Zeit. Wenn ich mich sehr auf einen Menschen bin, wie der lebt, so lebe auch ich. Und das ist halt sehr stark dann in diese Richtung gegangen und war sehr koexistierende Partnerschaft und auch sehr toxische. Also toxische Beziehungen sind mein Masterwerk. So, das hinterlasse ich dann ganz gern. Ha. Aber es ist halt leider so. Es ist sehr, sehr schwierig, glaube ich, eine Beziehung mit jemandem zu führen, der Borderline hat, wenn man selber nicht komplett stabil ist. Ich habe das gemerkt bei einem Spusi von mir, was super stabil als Mensch war. Das ist einer der Menschen, wo ich auch sagen würde, der ist so in sich fokussiert. Der hat halt einfach eine wirklich stabile Persönlichkeit. Und bei dem, da konnte ich anlaufen, wie ich wollte. Das hat nicht funktioniert. Also das hat auf der einen Seite hat es urgut funktioniert, weil ich dann auf einmal diese Ruhe kennengelernt habe und gemerkt habe, okay, ich kann komplett durchdrehen und der findet mich trotzdem noch in Ordnung und nimmt mich in den Arm und sagt, alles ist gut, komm runter. Aber wenn das zum Beispiel jemand ist, der auch so impulsiv ist und so wie ich, Eskalation. Und das ist halt schon irgendwie halt oft auch schwierig, weil man einerseits, man zieht das an, aber man will es ja eigentlich nicht. Man sehnt sich ja trotzdem nach Stabilität und Ruhe und man weiß, dass es einem gut tut, aber ich glaube, zu viel Ruhe würde mir auch nicht gut tun, weil ich brauche so diese Mischung. Aber es muss schon jemand sein, der sehr stabil ist für sich. Das ist mir schon aufgefallen.
Was gibt es denn sonst noch für Tipps von deiner Seite, wie man richtig mit Menschen mit Borderline umgehen kann, umgehen sollte?
Boah, ich finde es auf der einen Seite, glaube ich, ist es wichtig, mal öfter nachzufragen, wie es wirklich geht. Mhm. Vor allem, wenn man merkt, dass sie halt in... Ich bin zum Beispiel ganz oft sehr schnell überfordert in gesellschaftlichen Situationen. Und mir hat zum Beispiel sehr geholfen, wie mein Freund da mir zum Beispiel gesagt hat, so, ja, magst du mit mir kurz rausgehen, magst du kurz eine Runde spazieren? Weil einfach dieses kurz aus der Situation rausgehen, Luft holen, zum Beispiel in Streitsituationen, aber da ist auch wieder jeder anders, das kann ich jetzt nicht so sagen, aber zum Beispiel bei mir ist es immer so, mir tut es extrem gut, mich wieder spüren zu können, weil auch dieses selbstverletzende Verhalten ist eigentlich nur sich wieder selber spüren. Und mir hat es damals extrem geholfen, mich, wenn ich einfach umarmt wurde, wenn ich einfach Körperkontakt wieder hatte, wenn, da pendle ich wieder rein. Ich bin meistens so neben mir. Ich weiß dann nicht, ich sehe mich dann so aus von einer anderen Welt und ich kann aber nicht mehr anders handeln. Ich bin wie Schockstarre. Ich werde ganz starr auch teilweise. Fließen nur noch mehr Tränen. Ich werde mega hysterisch. Und das eskaliert dann. Und wenn dann halt aber jemand ist, der halt auch eskaliert, dann ist es vorbei. Und dann braucht es, glaube ich, sehr viel Ruhe. Ich glaube, generell mit Ruhe, Gelassenheit, manchmal auch vielleicht einen Scherz machen, dann das wieder ein bisschen zu lockern. Das hat mir witzigerweise jemand an meinem Bekanntenkreis erzählt, der eine Borderlinerin betreut, als Betreuer. Die hat so 24-Stunden-Hilfen und er ist einer davon. Und der hat zum Beispiel gesagt, er hat sie einmal geschafft, aus einer Episode rauszuholen, weil er einen Witz erzählt hat. Weil sie halt einfach so in dem Moment nicht damit gerechnet hat, einen Witz zu hören, dass sie lachen musste und damit war die Situation weg. Und genau das braucht es. Ich glaube, manchmal braucht es einfach sehr viel Verständnis dafür. Ja, Verständnis, Gelassenheit. Und ich glaube auch, dass man sehen muss, dass es nichts gegen einen persönlich ist, sondern das sind die Symptome. Dieser Mensch hasst dich nicht wirklich. Dieser Mensch ist krank und kann nicht anders als seine innere Leere, Frustration, Gefühle damit ausdrücken, als wenn er so reagiert. Und klar, werden die alle immer sagen, man muss Grenzen setzen, bla bla bla. Muss man nicht. Es geht nicht darum, Grenzen zu setzen, sondern es geht darum, dem anderen Menschen wieder aufzufangen und dann aber zu erklären, hey, du hast das gemacht, das verletzt mich. Das ist nichts, was ich gut heiße, aber ich verstehe dich. Und ich glaube, diesen Schritt können die wenigsten, weil die in dem Moment selber von ihr Ego wird in diesem Moment so stark verletzt, dass sie einfach darauf beharren, dass der andere Mensch dann dran schuld ist. Aber dass das andere Mensch halt einfach krank ist und nichts dafür kann. Ich kann mein Leben lang dran arbeiten, es wird immer wieder kommen. Ich kann manchmal nichts dafür und mir dann down vorzuhalten, du hast das getan. Das ist so, als ob ich jemandem sage, du hast damals gehustet. Du hältst ja auch niemandem seine Grippe jahrelang vor. Ja. Bevor ich vorher gehustet habe, hat die Sina gefragt, was hast du? Ich glaube, es war der Ingwer eigentlich.
Genau, wir haben schon ein paar Mal beide im Internet recherchiert, dass ich extrem erschreckend viele Videos, Artikel, Bücher gibt, wie beziehungsunfähig Borderliner sind.
Ja.
Was löst das in dir aus, wenn du sowas entdeckst?
Extreme Trauer und es macht mich richtig fertig. Also, wenn wir jetzt weiterreden, würde ich heulen kriegen, weil es halt echt so traurig ist, weil die Menschen so ein vorgefertigtes Bild davon haben, dass das einfach so unfair ist. Das ist, du kannst dagegen nicht mehr ankämpfen, fast schon teilweise, weil Leute so ein Vorurteil teilweise darin haben und halt das bestätigt fühlen. Und na klar gibt es extreme Borderliner. Es gibt Borderliner, die, ich weiß das von einer Freundin von, ich sag Bekanntenkreis, weil ich will niemanden outen, weil das sind Ärzte. Die leitet eine psychiatrische Abteilung. Und die hat gesagt, das Schlimmste, was ihr passieren kann, ist, wenn ein Borderliner auf der Station ist. Weil das ist der, weil wenn die so weit sind, dass sie auf die Station kommen, wühlen dir die ganze Belegschaft auf. Die können das schaffen, dass die ganze, also es kann diese ganze Leute, die dort sind, sich gegen die Ärzte wenden. Die können alles. Also wenn es Hardcore-Borderliner sind, können die für Rambazamba sorgen, dass kein Psychiater mehr happy ist. Und sie hat mir dann das halt auch erzählt, sodass sie halt teilweise, die hat mal zwei auf der Station gehabt, die haben sich verbündet und haben es geschafft, dass sie hat gesagt, sie hat ihn alle nicht mehr unter Kontrolle bekommen. Das war schon so, die mussten die zwei dann trennen. und dann woanders unterbringen, damit sich das wieder beruhigt, die Situation. Also die können ganz viel, ganz auch wirklich bösartig werden. Das Ding ist halt, das sind halt extremst verletzte, traumatisierte Menschen. Das kommt aus einem Kindheitstrauma. Oft hat es mit Missbrauch zu tun, oft hat er ganz verheerende Familienverhältnisse. Bei mir waren es keine verheerenden Familienverhältnisse. Meine Familie ist wunderbar und supportet mich total stark, aber es ist halt...
Du weißt auch nicht, woher das kommt bei dir.
Oder? Doch, aber darüber möchte ich nicht öffentlich reden. Und das hat halt... Es gibt halt ganz viel. Also ich glaube halt auch, es sind nicht ein einziges Schlüsselerlebnis, also bei mir ist nicht ein einziges Schlüsselerlebnis, sondern wiederkehrende Erlebnisse. Und... die halt dann extrem stark sich aufgebauscht haben. Und das ist halt, da gibt es ganz viel. Man sagt halt auch, es gibt so Theorien von wegen, das kommt sogar schon von, ob ein Kind gewollt ist oder ungewollt ist, sozusagen.
Das ist ziemlich esoterisch, muss ich sagen.
Ja, es ist ziemlich esoterisch, aber es ist halt auch eigentlich, interessanterweise gibt es Studien, die belegen, dass Menschen, die psychische Erkrankungen haben, oft keine gewollten Wunschkinder sind.
Okay.
Also wo halt, das Ding ist. Und das finde ich halt echt heftig, weil ich war jetzt auch nicht ein Wunschkind, aber ich weiß, dass meine Eltern, die haben sich halt erst frisch gekannt. Ich war so ein Hoppala-Baby, aber da war eigentlich alles voll happy dann. Also das war jetzt nicht so das Problem, aber ich glaube, sehr viel Ängste in meiner Mutter. Und da kann ich mir denken, vielleicht habe ich das trotzdem als Kind gespürt und vielleicht sind das die Ängste, die ich mit mir mitlebe.
Ich glaub, das ist sicher ein bisschen so das, was man halt sieht, wie sie die Eltern auch verhalten. Zum Beispiel, also ich glaube, man lernt schon wahnsinnig viel durch das, also die ersten 2 Jahre festigt sie anscheinend schon die Persönlichkeit in einem Kind durch.
Ja.
Die Beobachtung der Eltern.
Ja.
Aber es ist, ich finde, es ist aber so die logische Konsequenz, dass man es eben auf die Kindheit schiebt, egal was ist jetzt auch abseits vom Borderline,
ja.
Aber Beziehungsverhalten und so. Aber ja. Es ist halt irgendwie so schwierig, diese Dinge in sich selber zu ändern. Und da ist halt Erkenntnis, glaube ich, so der erste Schritt, dass man es zumindest mal anerkennt, warum man so ist, wie man ist, oder?
Ja, also ich glaube auch diese Erkenntnis und das zu mir stehen haben mir am meisten was gebracht. Es ist halt zum Beispiel jetzt, wo ich so öffentlich immer drüber rede, ist es halt echt was, eine Verbesserung gebracht, weil ich habe das Gefühl, seitdem sind die Anfälle viel weniger, die Episoden, diese schlechten Episoden sind definitiv weniger.
Je mehr du das verschleiern versuchst, desto
härter wird's. Aber es sind zum Beispiel, wenn ich halt, wie wir gesagt haben, sowas lese oder wenn ich sowas gesagt bekomme, das ist einfach so, du zweifelst dann an allen. Und zum Beispiel, ich hatte letztens einen Streit mit einem mir sehr nahestehenden Menschen. Und der hat mir das Gefühl gegeben, dass ich nicht mehr leben soll. Allein durch seine Äußerung so, dass er halt, das ist halt, also der war halt so, ja, ich finde das jetzt voll scheiße von dir und war halt sehr abweisend. Und ich war so vor dieser Phase, oh Gott, du willst gar nicht, dass ich lebe und existiere. Und das war so, es hat so bei mir sofort geswitcht, so ist ein Extrem. Und habe mich super angegriffen gefühlt, weil halt auch eben meine Krankheit zum Thema gemacht worden ist, wo ich mir gedacht habe, das hat nichts mit meiner Krankheit gerade zu tun, das hat einfach mit meinem, was ich möchte im Leben, das ist nicht immer alles Krankheit. Und das ist halt oft schwierig, Leuten zu erklären, das ist die Krankheit, das ist normales menschliches Verhalten, weil es gibt einfach für mich auch Regeln. Ja. Ja, aber es ist ziemlich, ja, intensiv und ich merke halt auch zum Beispiel bei mir, oh, oft ist es so, dass wenn ich über Borderline geredet habe, dass es mir danach meistens nicht so gut geht, weil es halt oft viele Sachen wieder hochkommen, die halt waren in der Vergangenheit und man sich halt dann doch nochmal mit dem auseinandersetzen muss. Aber auf der anderen Seite, umso öfter ich das durchlebe, umso weniger schlimm wird es. Also, ja, also mir hat mein, also ich habe ja mehrere Therapeuten und mehrere Coaches schon gehabt, die haben gesagt, ich bin einer der resilientesten Menschen, die sie kennen.
Ja, weil man halt auch sehr, also ich finde, bei dir merkt man halt auch sehr deutlich, dass du da schon viel Zeit aufgewandt hast, auch selber hinzuschauen bei dir und das eben auch zu verwerten, damit andere Menschen vielleicht da irgendwelche Lehren daraus ziehen können. Das ist,
ja.
Ich meine, das erfordert extrem viel Kraft und Arbeit, wenn wir beide wissen, über solche Dinge zu reden.
Ja, vor allem, was mir halt so wichtig ist, ist, dass ich Stigmen breche. Das ist auch so der Grund, warum ich meinen Instagram-Kanal sehr stark auch darauf dieses Thema bezogen habe. Nicht immer, weil teilweise halte ich es auch nicht aus, durchgehend diese Borderline und Negativ-Nachrichten und Negativ-Sachen, weil das ist halt dann, ich meine, ich freue mich über jegliche Nachrichten, aber oft triggern halt Nachrichten Dinge in mir, die ich nicht getriggert haben möchte in dem Moment. Das war das Gleiche, wie ich zum Beispiel auch keine Beziehung mehr öffentlich machen werde, weil mir das einfach im Endeffekt danach mehr getriggert hat, dass es mir gut getan hat. Und das ist zum Beispiel, manchmal funktioniert es gut, darüber öffentlich zu reden und dann halt auch die Nachrichten dazu zu bekommen. Manchmal funktioniert es gar nicht. Aber ich will auf jeden Fall noch Leuten zeigen, dass Borderlinerin zu sein heißt nicht, wie, ich weiß nicht, bei einer Flug übers Kuckucksnest. ich bin nicht Jack Nicholson in Shining oder so. Also, dass man halt auch ein normales Leben führen kann, wenn man sich helfen lässt. Und das ist einfach diese positiven Aspekte von der Krankheit. Ich nenne sie oft meine Superpower, diese extreme Empathie. Ich bin ein extrem offener Mensch. Und das hat sehr viel damit zu tun, dass ich Borderlinerin bin. Und ich glaube auch meine kreative Seite, dass ich halt gut schreiben kann. Mich halt auch diese Inszenierungssache ist halt auch etwas. Ganz viele Borderliner gehören dem Club 27 an. Also sind sehr, sehr viele Musiker von Amy Winehouse, Kurt Cobain und Co. Sagt man, dass sie Borderline-Tendenzen hatten. Sehr extremes Leben. Die halt aber leider nicht diese Kippe dazu geschafft haben, da rauszukommen wieder. Weil einfach da keine Hilfe war. Und teilweise, wie gesagt, Süchte können auch überhand nehmen. Aber das sieht man bei denen, dass die halt auch oft von Sucht zu Sucht gehopst sind. Mhm. Die sind ja nicht einer Sache treu geblieben, die sind ja oft so. Mhm. Also zum Beispiel bei Amy Winehouse, finde ich, die sieht man stark. Die war von bulimisch bis magersüchtig, mhm. alkoholabhängig, drogenabhängig, verschiedenste drogenabhängig, ja, partyabhängig. Ja, war eine großartige Frau, leider. Ich auch. Sehr traurig, weil ich mich mit der auch sehr verbunden gefühlt habe. Und das war auch immer meine größte Angst, dass ich mit 27 sterbe. Ja, wie ich das geschafft habe, war ich so, wie ich 28 geworden bin, habe ich mir gedacht, so, boah, ich habe es geschafft. Boah, Schlimmstes vorbei.
Also, dann habe ich mir das Gefühl, du fühlst dich schon irgendwie alt oder so, weil du ja doch echt viel den ganzen Tag mit dir selber beschäftigt bist. Das, also, ich habe jetzt, borderline zum Beispiel, aber ich bin halt auch extrem melancholisch, sehr nachdenklicher Mensch.
Ja.
Und ich habe das Gefühl, ich bin 100.
Ja, ich habe auch schon mal. Also manchmal das Gefühl, ich bin so wie ein Bier. Ich bin schon so. So long here. So long here. Das ist natürlich auch anstrengend. Aber weil ich auch so viel erlebt habe. Wenn ich so mein Leben zurückblicke, wo ich überall gewohnt habe, welche Menschen mir begegnet sind, was ich schon alles erlebt habe, mit welchen eigentlich Stars ich schon abgehangen bin, wo ich mir im
Nachhinein.
Und geschmust. Und wo ich mir im Nachhinein denke, so. Hey da, ich meine, ich habe mir, darf man das öffentlich sagen, ich habe mit Iggy Azalea einen Joint geraucht. Ich meine, das hätte ich nie gemacht, wenn ich nicht so crazy wäre, wie ich halt bin. Mhm. Weil ich mich einfach halt, ich habe mich dann halt damals in Berlin irgendwo, war ich Backstage, sie hat mich gefragt, ob ich was zum Rauchen habe, ich habe was zum Rauchen organisiert. Ich habe gedacht, das ist ein One-Time-Only-Chin. Ja. Ja, aber das ist halt echt. Aber das sind halt so Geschichten. Ich meine, dann denke ich mir halt so, ich hätte es, glaube ich, nicht so viel erlebt in meinem Leben ohne diese Krankheit. Eigentlich verdanke ich ja so viel. Sehr viel Spontanität, sehr viele coole Erlebnisse. Auch, ich glaube, teilweise diese Impulsivität, die mich in Sachen reinbringt, wo man erst, wenn man mittendrin ist, sich denkt, hoppala, wo bin ich da eigentlich? Es hat schon sehr viele Sachen mir auch gebracht, aber es hat mir auch sehr viel Unglück gebracht. Also, manchmal denke ich mir, ob mir nicht einfach so ein bisschen ein stabileres Leben. Ein bisschen ruhiger. Ein bisschen auch vom Gas. Aber es halt dann gibt es halt nicht so. Ja, 1,5 Jahre gut, würde ich sagen. Davor waren wir Bekannte. Ja, ich glaube, irgendwann werde ich so der Zen.
Ich deine Friends auch,
oder? Ja. Voll. Es ist voll krass, dass sich so viel verändert hat in meinem Leben. Also eine meiner besten Freundinnen, die Betty, hab dich lieb, hoffentlich hört sie es, die hat mir letztens auch wieder gesagt, dass sie einfach, das ist kein Vergleich, so wie sie mich kennengelernt hat und wie ich jetzt bin. Und das freut mich dann immer zu hören, weil ich glaube, dass mir das alles auch sehr gut tut, was ich gerade mache. Also ich bin sehr viel in Dingen drinnen, die mir sehr, sehr gut tun. Also dieser Podcast tut mir gut, klar, gibt es sehr viele Geschichten, weil ich Borderlinerin bin. Schnürsenkel-Clown. Maybe. Gefürchteter Dieb in der Schnürsenkel. Nein, aber es bewegt mich dann schon, wenn ich das merke. So, das sind einfach gerade Sachen, die mir gut tun. Und dass ich mich auch immer mehr von dieser oberflächlichen Welt eigentlich wegbewege, zu Mehrwertinhalten. Auch durch meine Krankheit habe ich eigentlich sehr viel Mehrwertinhalte kreieren können. Wo ich auch anderen Menschen helfen kann. Jedes Mal, wenn ich eine Nachricht bekomme, boah, wegen dir habe ich mir Hilfe gesucht und mir geht es so viel besser, bin ich so, oh mein Gott, ein Mensch weniger auf der Welt, um den ich mir eigentlich Sorgen machen muss. Ich habe manchmal diesen Weltschmerz so ganz krass.
Ja, manchmal spürt man einfach,
ja.
Ist das so, als ob man einfach wie so eine Vase ist und
ja. Zum Beispiel, wie das mit in Beirut jetzt war, dann war das für mich ganz krass, weil ich mir das Video, habe ich das gesehen, musste sofort wieder abdrehen und beschlossen an einem Tag damals keine Nachrichten zu hören. Weil für mich gewusst habe, dass wenn ich das jetzt aufnehme, dass das war ein Turning-Punkt an dem Tag und es war für mich gar nicht gut. Habe dann auch noch eine kleine Abendrunde Yoga gemacht, weil es echt, na, Pilates und Yoga.
Man sagt ja immer, wow, wieso sind eigentlich die Mental Health Issues so viel explodiert in den letzten Jahren? Warum vermehren sie die so stark? Und ich glaube schon, dass, also ich meine, früher, vor 30, 40, 50 Jahren, hat man vielleicht auch nicht die Möglichkeiten gehabt, diese Dinge zu diagnostizieren und keine Menschen, die sich damit auseinandersetzen auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite ist halt, finde ich, so die Medien haben schon extrem dazu bei, dass diese Dinge getriggert werden. Eben durch Instagram halt auch sehr viel. Oder eben Nachrichten.
Also was ich halt auch glaube, das ist halt jetzt meine eigene Theorie und vielleicht ist sie manchen zu esoterisch, aber ich glaube, dass wir alle die Traumata unserer Familien und Ahnen in uns tragen. Und keiner von denen hat den Krieg aufgearbeitet. Keiner hat die Kriege aufgearbeitet. Keiner hat teilweise die Verfolgung in seiner Familie aufgearbeitet. Die passiert, die sind jetzt, ich habe einfach immer das, also ich hatte so das Gefühl, dass unsere Elterngeneration noch seine Generation war, ja, man klärt das für sich, man braucht da keine Hilfe. Und dass wir aber jetzt schon so viel auf unseren Schultern tragen und auf so vielen Ebenen so viele auch unterschiedliche Generationen mitbekommen haben. Also unsere Großeltern sind ganz anders als unsere Eltern.
Die Americans sagen, dass ein Trauma in einer Familie 4 Generationen braucht, bis es überwunden wird. Und ich finde, das ist zum Beispiel bei der Nachkriegsgeneration absolut, da hat man einfach mal über das blanke Überleben gekämpft. Ja. Da ist nicht großartig irgendwas aufgearbeitet worden. Die Großeltern, also unsere Urgroßeltern, haben einfach ums Überleben gekämpft. Die Großeltern haben dann ein bisschen darunter gelitten, dass monatelange Abwesenheit des Vaters oder eben die Mama total resilient und überhaupt nicht zugänglich. Und
oder meine Großmutter wurde nach Österreich deportiert. Ja, genau. Also ich meine, das als Kindheitstraum auch mitzuerleben und auch die Familie, wenn mein Großvater war im Zwangs-, also wie ist das, wird nicht mehr Zwangsarbeiter.
Ja, voll. Und das ist ja das, ich glaube, im Lager. Dann zum Beispiel also eher nicht unbedingt so nachgehakt haben, weil sie gewusst haben, was das bei den Leuten für einen Schmerz auslöst, die das wirklich erlebt haben. Deswegen, ja. Also wir sind die Generation, die einfach nur sau viele offene Fragen hat im Endeffekt. Und vor allem auch Fragen wie, warum passiert das jetzt gerade alles, was dieses Jahr passiert?
Ja.
Warum,
kann sagen, weil es ein Mondjahr ist.
Warum sind Rechtspopulisten wieder so auf dem Vormarsch? Warum werden diese Dinge, warum werden Frauenrechte wieder mal so diskutiert, wie es diskutiert werden?
Ja.
Mir macht sowas auch wahnsinnig traurig. Und ich glaube, wenn du halt dann ohnehin schon eine sensible Person bist oder halt eine sehr empfängliche Person bist für diese Dinge, dann ist es noch
Das ist
ich muss echt sagen, das tue ich wirklich oft. Also wenn ich halt, ich merke das, aber ich kriege diese Dinge mit. Aber ich zum Beispiel so dieses Video anschauen, das wäre für mich nicht in Frage gekommen. Also ich finde es irgendwie pietätlos, wie viele Menschen es gepostet haben. Weil das ist richtig, das darf man einfach nicht.
Ich habe das Video nur zugeschickt bekommen und war so.
Und ich habe mir nämlich auch, und ich bin dann schon gedacht, ja danke, was, ich weiß nicht, was ich jetzt damit machen soll.
Ich habe es auch wieder abgedreht nach ein paar Sekunden, weil es war mir zu viel. Aber was ich zu der Sache noch mit sagen wollte, mit so diesem Schmerz auch fühlen und was so Aufarbeitung so wichtig ist. Ich habe eine Serie geschaut auf Netflix, die heißt Auf Entzug. Und da geht es darum, verschiedenste Süchte in Amerika. Und in Amerika ist ja das psychische Gesundheitssystem noch schlimmer dran als sonst irgendwo. Also du brauchst ja sehr viel Geld, sehr privilegiert sein, dass du dir Hilfe holen kannst. Das ist in Österreich, Gott sei Dank, ändert sich immer mehr, dass du immer leichter und schneller Hilfe bekommst. Aber die haben halt so diese typischen, ich will es jetzt nicht so gemein sagen, aber White Trash Families gezeigt, mit Alkohol, Drogen, Medikamentensucht, alles was es gibt. Und alle Einzelnen in dieser Serie haben als Kind Missbrauch erlebt. Die eine wurde der einen Familie, das war sowieso dramatisch, da wurde die Tochter entführt, vergewaltigt, also kleines Kind, kleines Mädchen, entführt, vergewaltigt, umgebracht und dann hat die Mutter nochmal ein Kind bekommen und hat natürlich in diesem Kind alles projiziert, was sie mit dem anderen Kind verloren hat. Dieses Kind hat dann angefangen, schon mit 12 Drogen zu nehmen, mit 15 wurde als Kind auch missbraucht, dann hat sie mit 12 Drogen angefangen zu nehmen, weil sie missbraucht worden ist, dann wurde sie gang-raped, also in so einer von 5 Männern oder 6 Männern vergewaltigt, weil sie bei ihren Drogendealer so zur war. Und ich meine, wenn du dir das anhörst, und da hat mein Herz geblutet, wie ich das gesehen habe, weil ich einfach da gemerkt habe, wie wichtig es ist, dass man wirklich achtet, dass zum Beispiel Kinder ganz, ganz früh, auch Teenager, psychologische Hilfe bekommen. Das hat ganz viel mit mit dem, dass sich, also das merke ich jetzt auch bei Corona, wie wichtig das geworden ist eigentlich, dass man da mal wirklich schaut, wie geht es den Kindern in der Situation, weil ja, mir ist es einfach aufgefallen, dass wenn du das nicht aufarbeitest, wie stark das dein Leben prägen kann und wie stark es ins wirklich Negative gehen kann. Und wenn du dir die Geschichten anhörst, klar, sitzt dann da ein Junkie und erzählt seine Lebensgeschichte und du denkst dir so, ja, irgendwo tut er dir dann leid oder so, aber irgendwo, es kommt ja woher und dieses Kind konnte nichts dafür, dass es missbraucht. Und sie hat halt ihrer Mutter davon nichts erzählt, weil sie halt Angst hatte, dass die Mutter halt panisch wird, weil dass sie wieder ein Kind verliert. Und die hat das dann in sich reingefressen. Und deswegen ist es so wichtig, glaube ich, auch, dass wir so also diese Jugendpsyche irgendwie schützen und versuchen, da sehr viel zu machen. Und deswegen ist, glaube ich, Instagram und Social Media wirklich ein Tool, was man bedingt auch irgendwie, da ist es gut, dass es jetzt momentan so viele Mental Health und Awareness-Sachen gibt. Ja, aber man muss auch trotzdem nach wie vor sehr aufpassen, weil Jugendliche sind sehr, sehr, sehr feinfühlig auch und Kinder sind super feinfühlig. Und ich glaube, da ist es so wichtig, dass man auch gute Rollenbilder zeigt und nicht nur Konsum und nicht nur, ich weiß nicht, Halligalli und Rich Kid Lifestyle. Ja, ja, das, ich bin sowieso der Meinung, dass die meisten Leute, die eine Schönheits-OP haben, in Wahrheit das Geld lieber beim Psychiater mal nachhalten lassen sollen. Es ist meine, ich weiß, man kann sagen, was man will, aber wenn du dich außen, wenn du dich innerlich so wunderschön fühlst, brauchst du außen nichts. Und wenn du so nach im Außen dauernd lebst, ich weiß das von mir selber, die meisten Gedanken über Lipfiller und Korrekturen in meinem Gesicht habe ich mir gemacht, wie es mir am schlechtesten ging. Und das hat ganz viel mit der Psyche zu tun. Nein, aber ich habe nachgedacht. Ich habe Augenringfiller gehabt. Augenringfiller. Aber das ist halt so. Mhm. Ja. Aber das ist halt so, glaube ich, halt auch so, wo ich mir denke, so, ich kenne das halt von vielen, die sehr viele OPs machen. Ja, da steckt schon viel mehr dahinter, als nur hübsch aussehen. Da steckt ganz viel. Also, es ist ja nie genug. Ja, vor allem, warum glaubst du nicht hübsch zu sein? Das ist mal die Frage. Warum glaubst du dich verändern zu müssen, um dann hübscher zu sein? Das ist erstens eine never-ending Story. Und zweitens stecken da ganz viele Sachen meistens dahinter. Und ich, klar, wenn es sagen, kleine Mini-Korrekturen, ich sage dir niemand, dass du es nicht machen kannst. Ich würde nie sagen, mach's nicht. Aber ich würde mich halt fragen, warum machst du es? Auch diese ganzen, ich muss ehrlich sagen, auch Tätowierungen sind für mich etwas. Warum habe ich...
Also, wir haben ja beide recht viele Tattoos. Und ja. Ich sehe bei Tattoos, sehe ich es mittlerweile auch ganz stark so. Ja. Man merkt es ja auch, finde ich, weil es ist auch in die Fragen zum Beispiel eine Geschichte gewesen mit Narben überdecken und so, was ja. Man macht, wenn die Menschen eben noch Selbstverletzungsnarben fragen, was ich unglaublich unmöglich finde, wenn das wer macht.
Ja, das ist ein No-Go.
Und das machen wahnsinnig viele Menschen.
Echt? Ja. Ich habe das Glück, dass ich da relativ smart war als Teenager, die sehr gut abheilen lassen zu können. Aber ich habe ein paar und da hat eigentlich, kommt niemand drauf, weil es ist eine Narbe, die sieht man. Das war halt groß und das wurde halt dann so. Teilweise, ja.
Ja.
Ja, ist drüber tätowiert.
Das ist so interessant, weil man also auch erkennt, wenn die zum Beispiel die, wo ich ja immer die Serie geschaut habe und die geliebt habe und die hat halt auch ein paar so Fälle gehabt, wo die Mädels gekommen sind und gesagt haben, ich will das nicht mehr sehen und ich will da was drüber machen und so. Hm. Und da habe ich eigentlich auch, das war also das erste Mal, dass ich mir überlegt habe, eigentlich sind Tattoos für ganz viele Leute wirklich so Dinge, den nackten Körper und die nackte, also die Unversehrtheit und dieses, jeder sagt alles an mir, so ein bisschen zu überdecken. Und ich finde, da ist überhaupt nichts dabei, aber natürlich ist es auch sowas. Es ist auch so eine körperliche Veränderung.
Ich muss sagen, meine Tattoos stammen erstens aus der einen Sache heraus, oft aus dem, dass ich diesen Schmerz brauche und den mir halt da holen kann. Und das Zweite, was mir aufgefallen ist, dass ich hart wirken wollte, weil ich mich so verletzt gefühlt habe und immer wieder verletzt worden bin und mich so schwach nach außen fühle. Ja, ich habe immer gedacht, so, ja, jeder sieht immer das niedliche Mädchen und nicht eine erwachsene Frau. Und habe halt echt gewusst, okay, wenn ich mir jetzt die Arme back, dann sehen sie wenigstens, die ist hart genug.
Das ist bei den Armen genauso, das ist genau ja. Der genau der gleiche Grund. Also auch natürlich auch der ästhetische.
Ja, aber...
Fotos haben, aber es ist natürlich so dieses, ich finde, Menschen, die sich an einer Stöhe tätowieren lassen, wo es einfach nie wer sagt, sondern oder ja. Irgendwas Kleines oder was sie selber vielleicht nicht einmal sehen. Ich glaube, dass man solche Stöhen durchaus anders auswählt, wie sowas Prominentes auf die Hände oder auf die Finger.
Ja. Also sowas ja. Ich wollte ja mit 30 mehr Love tätowieren auf die Finger.
Das schaut schon cool aus, gell?
Ja, und ich habe, weil mein Vater hat sich das mit 13 als einziges Tattoo selbst gestochen, weil er 12 war. Der ist ja auch aus dem Krieg. Ja. Der in Zypern war ja im Krieg und der hat sich das damals, wo er in diesem Lager war, gestochen. weil sie eben keine Schule und nichts hatten. Und das wollte ich mir eigentlich stechen lassen. Und das ist für mich echt so auch der Gedanke gewesen, dass es halt dann auch präsent ist, dass es immer jemand sieht. Also ich finde auch Tattoos wunderschön und keine Frage, aber ich glaube, dass das schon einen psychischen Grund spielt, warum ich tätowiert bin. Und auch bei Typen ist mir aufgefallen, die mit den Tattoos, die waren immer noch ein bisschen... Ja. Spannend eigentlich, weil die waren halt auch dieses, will nicht sagen so, aber zum Beispiel oft habe ich das Gefühl, so, die wollen extra stark sein. Also ich hatte einen Gespusi mit so einem Gesichtstattoo und der hat echt jegliches Klischee erfüllt eigentlich. So voll tätowiert, ja, dünn, voll tätowiert, Haarleben, auf mega hart getan, aber in Wahrheit Lerchel. Ja, ja, weil da ist, also da war eine verletzte Seele dahinter mit ganz viel Family Issues. Ganz oft so. Ist halt auch so, wenn du Leute fragst. Ganz viele Menschen, die sind halt, also ich merke das halt schon bei vielen, die sehr, sehr viel auch tätowiert sind, haben auch oft reden sie auch davon, dass sie psychische Probleme haben. Also das ist mir zumindest auch oft aufgefallen. Natürlich gibt es immer Ausnahmen und das will ich auch gar nicht sagen. Es gibt auch Leute, die das nur aus ästhetischen Gründen machen. Aber ich sage, der Mensch, die Psyche spielt öfters mit, als man glaubt. Und oft ist man, kommt man erst Jahre später drauf, ah hoppala, das kommt daher.
Ja. Also das ist ja wirklich, manchmal steht man auf und denkt sich, ich habe überhaupt keinen Bock auf kurz und manchmal denkt man sich, das Kleidchen kann nicht kurz genug sein.
Voll. Weil manchmal ist man Attention Seeking und manchmal nicht. Ja, das war heute eine lange Folge.
Zwei Wochen sogar.
Ja, vielleicht machen wir das eh nochmal. Die Psyche und die Beziehungen.
Ich will dich aber jetzt nicht überfordern. Ich hoffe, es gibt alles gut.
Nein, ich glaube, es ist halt, manchmal ist es, wenn es so gute Tage sind, geht's. Manchmal ist es überfordernd. Manchmal denke ich mir auch so, zum Beispiel, wenn Leute halt mir ihre Probleme sagen, ich freue mich zwar, wenn ich dann helfen kann, aber manchmal denke ich mir, ich bin kein Psychologe, ich bin kein Therapeut, ich habe nichts davon als Basisgrundlage, jemandem anderen zu helfen, außer meine eigenen Erfahrungen. Und manchmal ist es richtig schwierig, weil meine Sachen sind für mich gut gewesen und für mich nicht gut gewesen, je nachdem. Und für andere funktionieren andere Sachen ganz anders. Ich finde halt, deswegen ist es ja so wichtig, ich bin immer der Meinung, jeder sollte mal zu einem Therapeuten gehen, weil egal, ob man einen Trauerverlust verarbeiten will, eine Trennung, es hilft einfach immer viel mehr, eine komplett neutrale Person die Probleme anzutragen, als die an Leuten beizutragen, die zum Beispiel im Freundeskreis sind oder halt im Internetkreis, weil oft, man kann nicht so reinschauen. Also ich habe ganz viele Leute, die mir ihre Trennungsgeschichten geschrieben haben, nachdem meine Trennung so öffentlich stattgefunden hat. Das ist auf der einen Seite dauernder Trigger gewesen. Auf der anderen Seite habe ich mir dann gedacht, ab einem gewissen Moment, es ist, bei mir ist ganz anders. Mein Partner ist ganz anders gewesen. Ich kann nicht helfen. Und dann nervt es halt. Sorry, wenn ich das sage, aber es ist halt so. Und es ist gleich mit dem Borderline. Manchmal geht's, manchmal fühle ich mich fit, stabil, alles zu erzählen. Und manchmal will ich über gewisse Sachen, will ich auch nicht reden. Weil das für mich, ich muss ja auch mit solchen Sachen, bin ja nicht komplett geheilt. Manche Sachen sind auch immer hardcore verletzend für mich. Und da möchte ich nicht das dauernd breit getreten bekommen. Ja, obwohl ich dir ehrlich sagen muss, da könnte man noch mehr machen. Also jetzt ist auch mein, warum ich mit dem Gesundheitsminister auch jetzt in so Korrespondenz war, bin, jetzt ist ja gerade Sommerpause, aber weil da sich vieles noch ändern muss, vieles besser werden muss. Es muss viel, ich finde zum Beispiel, was es in Österreich kaum gibt und was viel mehr auch gefördert werden sollte, sind Kreise, das hat früher die Kirche gemacht, Selbsthilfegruppen. Weil ich glaube, dass der Austausch mit Betroffenen und Angehörigen sehr wichtig wäre und nicht nur diese psychologische Seite, sondern halt mit einem Betreuer, wo halt auch im Borderliner wäre es halt wichtig, auch zu lernen, anderen halt den Raum zu geben und zu hören und vielleicht sich da auch zu schauen. Also zum Beispiel, es wäre vielleicht auch gut, Leute mal kennenzulernen und da, ja, also ich glaube, dass zum Beispiel das ist etwas, was so viel zu wenig ist in meinen Augen. Ich finde auch, dass die Leute viel zu soll abgeschottet. Du hast diese Krankheit und dann bist du irgendwie wie so patientmäßig weg vom Fenster. Also ich kenne ganz viele, die halt das Leben dann nicht mehr leben können, weil da darfst du den Job nicht erfahren, da darfst du das nicht erfahren und du bist dann halt voll ausgeschlossen. Viele wissen, die können, trauen sich halt das dann nicht, ganz viele trauen sich nicht, ihre Familie oder ihren Freundeskreis mitzuteilen. Und das ist halt eigentlich traurig. Und ich glaube, da muss man viel machen. Ich glaube, dass solche Sachen auch so, bei Jugendlichen fängt es halt an. Also ich glaube, dass in Schulen, könntest du, wenn du wirklich gute Psychologen hast, ganz viele Krankheiten schon ausmerzen.
Das ist eine Zeit eigentlich so, wo man halt diesen berühmten Saga Emo Kid Eat Shit so kompliziert hat, von wegen, oh mein Gott, also ich weiß eine Geschichte aus meinem Gymnasium, da hast du was wollen geben, der halt wirklich sehr Emo-Style herumgerannt ist. Der hat sich dann wirklich vor Boyers Leben genommen. Also ich glaube, man muss mit diesen Dingen einfach schon sehr, sehr aufpassen.
Du, bei mir ist es auch der Typ, der Emo war, hat in der Schule sich die Pulsadern aufgeschnitten. Gott sei Dank hat er es überlebt. Aber nichtdestotrotz war das sehr viel Blut.
Das ist schon gutes Mobbing auf alle Fälle, aber man glaubt, das ist
aber ja, aber du, Emo-Freunde von mir sind, also ich war ja früher Emo, Emo-Freunde von mir sind tot. Mhm. Wegen teilweise Drogen, teilweise ist umgebracht, teilweise die Kombination. Ganz schlimm. Also deswegen, ich glaube, das halt, das wäre so viel wichtiger, dass man wirklich mit der, halt Teenagern und auch schon im Schulalter merkst du einfach teilweise so eine Wohlstandsverwahrlosung und da bauen sich extreme Krankheiten drauf auf. Also was Familiengeschichten betrifft, bitte, da können wir 5 Folgen noch drehen, aber das ist so arg, was Familie und auch Abwesenheit einer Familie auslöst den Kindern und was das, wenn man da nicht irgendwo das aufheilt, sei es mit einer guten Lehrerin, die das irgendwie abfedern kann, was da schiefgehen kann, was man teilweise für, ich will nicht sagen, Soziopathen vielleicht heranzieht, Narzissten ganz zu schweigen. Also es gibt ja ganz viele Krankheiten, die definitiv nicht in der Form da, weil das ist die große Frage, warum sind jetzt mehr diese Krankheiten da? Die gibt es immer schon, aber unsere Gesellschaft und vor allem unsere Gesellschaftsform mit dem Kapitalismus fördert das ja. Auch Burnout ist eine Krankheit, die halt kommt, weil man sich halt das Nervensystem nicht mehr zur Ruhe kommt, bis es sich abdreht. Und das sind halt Sachen, die jetzt in unserer Gesellschaft, glaube ich, auch ganz stark sind, weil wir halt auch unsere Gesellschaft so lebt, wie sie lebt. Ah, witzig.
Und der hat auch gesagt, eigentlich ist die Paarbeziehung die letzte nicht kapitalistische Organisationsform in unserem Leben. Also alles ist kapitalistisch organisiert und das sind eigentlich so die einzigen Sachen, die zwischenmenschliche Beziehung, die halt dann eigentlich nicht, also oft werden ja Freundschaften auch aufgrund von, wer ist in welchen, schwebt in welchen Sphären. Und
du, ich sehe das bei dem Exposé von manchen, welche Beziehungen der also führt, oder halt Gespuse von einer Freundin ist, also Ex-Gespuse, keine Ahnung mehr, das wechselt da jede Woche, wo der halt echt sagt, er ist mit denen befreundet, weil die bringen ihm was. Das ist, ich meine, so sucht man sich seine Freundschaft nicht aus. Also entweder du kannst mit einem Menschen, also ja, das ist für mich halt unergründlich, aber ja, da gibt's halt, ja, wie du sagst, die letzte nicht kapitalistische Form ist die Liebe und sogar da ist es nicht, weil wie viele Frauen waren in einer Zeit lang, also ich glaube, das hat jetzt sogar mehr abgenommen, sind halt interessiert an einem Sugar Daddy und wie viele Typen an einem hübschen Accessoire. Ich glaube auch, dass die meisten Beziehungen, also ich kenne sehr viele Beziehungen, wie es in meinen Augen einfach auch einen Nutzen erbringen. Und keine tiefe, innige Verbindung, weil diese Menschen dann zu sich selbst keine tiefe, innige Verbindung haben. Weil wenn du die nicht zu dir selber hast, kannst du sie nicht zu jemand anderen aufbauen.
Das ist ja so, da gibt es ja dieses Buch, Generation beziehungsunfähig.
Ja.
Und ich habe mir eigentlich immer total dagegen gewehrt, weil ich mir gedacht habe, also ich finde, man kann es einfach nicht von einer Generation X oder Generation Y irgendwie einfordern, dass die wissen, wie gute Beziehungen laufen, wenn sie selber in Scheidungsfamilien groß geworden sind oder gar keinen Kontakt haben zum Vater oder zur Mama.
Oder in Familien, die einfach nur dahin gelebt haben und keine tiefe Verbindung hatten, weil zum Beispiel es gibt ganz viele Großeltern, die zusammen waren, weil es halt irgendwen braucht haben, weil es mit dem.
Die sind andere Beziehungen, weil
da war trotzdem.
Ich glaube, dass diese Beziehungen, die auf Zweck basiert waren, nicht unbedingt schlecht waren.
Also schlecht eh nicht, aber ich glaube, dass man das.
Eine Organisationsform gewesen. Du hast auf der einen Seite haben sie die Menschen, glaube ich, in dieser romantischen Illusion nicht so brutal hingegeben. Das heißt, sie haben einfach. Ja, es waren vielleicht nicht immer die wahnsinnigen Liebeshochzeiten, aber zumindest grundlegende Sympathie vielleicht einmal, wenn man sich selber aussuchen hat, Kinder und Partner. Und man hat einfach gewusst, man arbeitet auf was gemeinsam hin oder man baut gemeinsam wieder was auf, was kaputt gemacht worden ist, nämlich nach dem Krieg vor allem.
Ja, aber ich glaube, da.
Ich glaube, dass du da schon extreme Selbstverwirklichungsbeziehungen hast.
Ich habe das Gefühl, dass das damals in der Gesellschaft ganz klar vorgegeben war, was das Leben ist. Da war ganz klar gesagt worden von Kirche, Staat und Co., du heiratst jung, du kriegst viele Kinder, du baust ein Haus und das gab es eine Struktur und die gibt es gar nicht mehr. Jetzt hast du 50.000 Influencer, die dir sagen, so lebe dein Leben. Mhm. Das sind unsere momentanen Propheten der Zeit, also Influencer, Social Media, das ist alles. Ja. Jeder hat eine Meinung und jeder sagt, das ist der richtige Weg. Polyamore Beziehungen, monogame Beziehungen und es gibt nicht mehr den Weg und du hast so viele Entscheidungsmöglichkeiten, wie du dich entscheidest und ich glaube, dass der Mensch extremst überfordert ist. Das ist wie vom Joghurtregal stehen, es gibt tausende Joghurts, du weißt gar nicht mehr, welches du kaufen sollst und bist überfordert und das ist das Gleiche mit Beziehungsstrukturen. Wenn du in einer Beziehung bist, denkst du, besser wäre es vielleicht Single, weil schau dir das an, da ist das. Das gab es ja früher nicht. Da wurde dir gesagt, so, that's the system.
Ich finde das auch, also ich muss
mich
extrem kritisch sein, aber ich denke zum Beispiel, wenn du als Kind dir überlegst, was so die schlimmsten Gedanken waren, die du als Kind gehabt hast, das sind immer, war immer die Angst, die Eltern trennen sie.
Nein, weil ich habe das mir gewünscht.
Bei mir würde ich es mal sagen, ich kenne so viele Leute, die, also bei uns war es, was der, wir haben auch eher so Streitkultur gehabt, aber ich war wieder auf Wahnsinn, die nerven mich, aber es war, für mich war der schlimmste Gedanke, oh mein Gott, die trennen sie, die haben sie jetzt nicht mehr lieb oder so. Und ich glaube, dass da so viele Menschen, erstens einmal bei manchen Paaren, die sie dann wirklich getrennt haben, weil die Kinder ewig lang, jahrelang zuschauen haben müssen, wie sie die Öl fertig machen, wie die Familie sabotieren, wie die Kinder sabotieren.
Ja, das auf jeden Fall.
Ich finde es ja nicht immer ratsam, wenn man sagt, ja, okay, man hat jetzt, also ganz ehrlich, das ist auch so eine Luxusgeschichte, dass man dann sagt, ja, trennt sich halt einfach. Hey, wenn man gemeinsam einen Kredit auf ein Haus oder auf eine Wohnung hat und gemeinsame Verpflichtungen hat, überlegt man sich das mit der Trennung ganz einfach. Und ich glaube, und das ist auch was wir hier in dem Podcast auch immer wieder kommunizieren, dass einfach eine Beziehung eine neue Dimension auch haben soll. Eine Beziehung ist weder das, was uns vor ein paar Jahren, wie wir jetzt groß erwachsen worden sind, kommuniziert worden ist, so auf die Art, die absolute Erfüllung und die sepia-getränkten, gefilterten Sonnenscheinfotos mit dem Partner. Das ist ja genau das, was uns auch gezeigt worden ist. So, du hast entweder dieses eine Ideal präsentiert gekriegt und dieses, oh mein Gott, I said yes, und in einem Engagement-Posting liest und halt wirklich, das ist sowas, wow. Oder auf der anderen Seite hast du eben die Leute gehabt, die keine 3 Wochen Beziehung mit dem geschafft haben oder keine 3 Monate Beziehung mit dem geschafft haben. Also du hast diese
Aber Extreme die ganze Zeit. Zum Beispiel diese Scheidungssache ist ja, also da habe ich mit einigen paar Therapeuten schon geredet, das ist so, dass Kinder, die sehen, dass man sich zum Beispiel trennen kann, glücklichere Beziehungen im Nachhinein führen. Weil das Ding ist, Leute, die zum Beispiel in unglücklichen Ehen bleiben, sind die Kinder eher sozusagen, also die Generation danach, eher beziehungsgestörter. Und das ist
halt, finde ich, auch so die Frage, warum bist du glücklich? Weil heutzutage, man hat leider schon oft das Gefühl, dass die Leute nach 3 Jahren Beziehung am Anfang waren sie mega in Love und auf einmal trennen sie sich.
Ja.
Da kannst du nicht die grobe Fahrlässigkeit in der Beziehung passiert sein, wenn am Anfang immer alles so perfekt.
Ja, aber deswegen sage ich ja, die Leute fühlen sich nicht, die Leute suchen ständig ihr Glück in dem anderen, im Außen. Ja. Ich sehe das ganz oft, zum Beispiel bei Corona einfach gesehen, die Leute sind so stark fokussiert, oder Freunde von mir so stark im Außen fokussiert, ja, ich bin alleine, ja und? Wir sind alle jetzt alleine.
Ja.
Jetzt sitzt keiner, jetzt, vielleicht manche sitzen halt in Paarbeziehungen zu Hause und manche machen sich lustig und klar ist es frustrierend, klar ist es schöner, jemanden zu haben, aber ganz ehrlich, bevor es mit jemandem festsitzt, den es dann irgendwo denkst, so boah, eigentlich, weißt du, wie viel Gespusi-Sachen mit meinem Freundeskreis aufgebrochen haben in der Zeit, weil die auf einmal erkannt haben, ohne Feiern ist der doch nicht so labernd und was weiß ich. Also ich finde halt, man sucht so sehr im Außen. Ich glaube, wenn die Menschen anfangen würden, wirklich an sich zu arbeiten und das ist vor allem ein Ding bei Frauen, habe ich leider auch das Gefühl, dass ihre erste Liebe gilt nicht sich selbst, sondern einem Partner. Und dass sie immer diese romantische Vorstellungen haben, wenn ich jemanden habe, dann bin ich vollkommen. Dann ist das Ding und dieses, zum Beispiel auch das Sex in Das war im Übrigen unsere erste Folge, das erste Mal für Frauen erst die erste Berührung zu ihrem Körper auf eine sexuelle Art ist und nicht zum Beispiel Selbstbefriedigung, wo man eigentlich anfangen sollte. Man sollte mit Selbstbefriedigung anfangen, man sollte mit Selbstliebe anfangen, bevor man jemand anderen liebt und mit dem Sex hat. Und das ist halt, glaube ich, so stark bei Frauen verankert, dieses Nicht-Vollkommen-Sein. Und auch, weil dir ständig in der Werbung gesagt wird, du bist nicht vollkommen, wenn du nicht das Produkt besitzt. Dann, das ist halt so eingebläut ständig. Und ich glaube, das macht ganz viele Beziehungen kaputt, weil die dann immer dem nachhetzen, mir fehlt da ein Teil. Ja. Und ich bin nicht, und am Anfang ist es Happy Baby, weil am Anfang ist ein wunderbares Hormonchaos da. Und wenn das Hormonchaos weg ist, denkst du dir so, boah, da fehlt aber was. Und dann kommen wir drauf, warum fehlt mir das? Warum bin ich das Eifersuchtsthema? Es liegt nur an einem selber meistens. Oder dass man sich zum Beispiel auch einen Partner extra sucht, der einen ständig das triggert. Mhm. Das haben wir auch nicht vergessen, aber das sind alles psychische eigene Sachen. Mhm. Also ich glaube, dass es ganz viele Probleme in Beziehungen, und das merke ich zum Beispiel bei mir selber, Probleme in meinen Beziehungen sind ganz oft meine Probleme, mhm. nicht die Probleme meines Wirs.
Das ist auch alles, was irgendwie so immer schon meine Issues waren, ist irgendwie in meiner Beziehung ja. gekocht noch. Eins noch mal.
Ja, und die arbeitet man da durch.
Und Verlustangst, ja. Oder das sind echt so Situationen, die Monate teilweise dauern.
Ja, und die, wenn man die nicht durcharbeitet, aber das
die
ist...
Die kämen ja sowieso irgendwo noch mal hoch, das ja. wird dann das Nächste.
Aber das, was du auch für sich so arg findest, die Leute, da geht es einmal negativ. Glauben die, sie müssen die Flinte ins Korn werfen. Mhm. Weil eine Beziehung wird nie... Beziehungen sind das Härteste an Arbeit, was das ist schlimmer als jeder Job. Das ist einfach... zermürbend teilweise, frustrierend, du bist einfach nur erledigt, du willst den Menschen am liebsten an die Gurgel springen, dann gleichzeitig willst du ihn nie wiedersehen, dann denkst du nur so, Gott, wie kann ich diesen Menschen trotzdem noch immer lieben, ich hasse ihn gerade, aber ich liebe ihn und willst einfach loswerden, und dann, aber du arbeitest dich durch und du gräbst weiter und dann irgendwann, glaube ich, kommst du zu diesen, die ganzen Issues mal zur Seite, und auch wenn sie dann wieder hochploppen, weißt du, es geht und es float, und ich glaube, dass man halt auch mit jeder Tsunami, der da einen trifft, wieder aufbauen muss. Und das ganz viel Arbeit ist. Und man muss die glücklichen Momente so extremst wertschätzen. Aber man darf sich auch nicht von jeder Kleinigkeit irritieren lassen.
Also eben dieser Weg von den Illusionen, das ist ja das, was ich versuche zu propagieren, was einfach so romantisch durchtränkt ist, das ja. Ganze. Und vor allem, wenn du vielleicht einen Partner hast, der jetzt nicht unbedingt... mentales Gesundheitsproblem hat, sondern wenn einmal körperlich was ist oder Arbeitslosigkeit ist oder solche Sachen. Corona-Krise hat viele Menschen arbeitslos gemacht.
Ja.
Ich möchte wissen, was das mit den meisten Beziehungen aufführt.
Im Übrigen eine Sache, die ich jetzt als Empfehlung hier abgeben möchte, ist School of Life. Das gibt es einen Instagram-Kanal als School of Life Berlin, aber School of Life ist so ein psychologisches Zentrum in verschiedensten Städten, und die haben zum Beispiel ganz viele Workshops auch zum Thema Beziehungen, Liebe, mit ganz vielen Paarpsychologen, mit ganz vielen Psychologen, so Autorinnen, guten Autoren. Also wirklich großartige Sachen, auch gute Zitate. Und wenn man sich deren Instagram-Kanal mal anschaut und ein paar Sachen so rauspickt, da geht es auch ganz oft darum, wie harte Arbeit Beziehungen sind. Und zum Beispiel dieses auch sich selbst kennen zu müssen, ist der erste Schritt. Und dass man ständig den Partner ändern will, als normal ist, aber man muss auch das akzeptieren, dass das nicht funktioniert. Und das ist, die haben echt einen guten Inhalt. Also kann ich wirklich, wenn es um Beziehungen geht, kann ich das so empfehlen.
Liebe heißt wollen heute, gell?
Ja, jetzt haben wir aber wirklich lang geredet. Na, holla die Waldfee. Das wird die längste Folge wahrscheinlich, aber ich glaube, wir sind ein bisschen abgeschweift. Ich glaube, das ist aber das Nächste. Psychische Krankheiten und Beziehungen sind so stark verwoben, weil ganz viele Menschen, also ich glaube, dass die meisten am Knacks haben. Also ich kenne ganz wenige. Interessanterweise, die Menschen, die ich als stabil empfunden habe in meinem ganzen Leben, das sind oft auch, wo die Familien sehr stabil sind. Mhm. Das muss man schon mal sagen.
Ja.
Und wo interessanterweise immer mehrere Geschwister waren. Ja. Weil ich glaube auch, dass Geschwister, ich meine, ich bin ein Einzelkind und das Ding, aber ich glaube, dass Geschwister auch gut tun.
Ja, vor allem, du lernst schon wahnsinnig viel. Ich habe 11 Jahre meines Lebens damit verbracht, zu verhindern, eine Schwester zu bekommen oder einen Bruder. Das hat nicht funktioniert. Aber nachher ist man schon froh irgendwie. Das ist schon irgendwie ein cooles Gefühl, wenn man, also dieses Kümmern um einen und so. Ich war das absolute Einzelkind. Also ich würde mir jetzt teilweise nur das Einzelkind denken.
Ja, weil du halt so, weil du so groß geworden bist. Aber ich glaube zum Beispiel so Kinder, die als Kinder schon aufwachsen, die lernen auch ganz anders streiten, weil die lernen streiten und sich danach wieder versöhnen und alles ist gut und man kann Sachen auch loslassen. Das kennen, glaube ich, viele nicht. Und ich glaube, dass das schon sehr gut tut, wenn man Geschwister hat. Also ich habe für mich so, also mein Ziel wäre es, 3 Kinder in die Welt zu setzen.
3 Kinder?
3 Kerne. Ja, die Welt ist noch nicht bereit für 3 Röschels. 3 kleine Minimis, also da müssen wir noch drüber reden. Bitte nicht, das ist ja dann zeitgleich 3 wahnsinnige Namen. Nein, aber ich glaube, es ist schon sehr wichtig, auch das ist mir halt einfach aufgefallen. Das ist so ein bisschen so mein, was ich halt in meinem Leben schon gesehen habe, dass so Kinder, die Geschwister hatten, in sehr stabilen Elternhäusern aufgewachsen sind, dass sehr, sehr viel stabilere Menschen geworden sind als Einzelkinder, die nur mit einer Bezugsperson oder so hatten oder eine Bezugsperson und sehr wechselnde andere Bezugspersonen. Das hinterlässt schon. Und was auch mir aufgefallen ist, je nachdem, wie die Lehrer waren oder Lehrerinnen, mhm. wie sehr integriert das da war. Also das hat auch viel Input. Mhm. Spannend eigentlich. Psychologie, Leben, Beziehung.
Voll, ja.
Ja, voll. Aber ich glaube, wir machen jetzt Ende Gelände. Ja, ich fahre jetzt gleich um. Das war's. Wieder eine Folge von eurem Lieblingspodcast. Ich bin jetzt mal so dreist und behaupte das, weil wer bis jetzt gehört hat, muss uns lieben. Ja. Und, ja, und ihr könnt uns jederzeit eure Meinung schreiben auf. Und wir sind? Und Leonie_Rachel, wie Racheengel. Also, wir sagen Bussi Baba und...